Fritz. Podcast.
Blue Moon. Schönen guten Abend, Hendrik Schröder ist mein Name und klar geht es heute Abend in dieser Sendung, in diesem Blue Moon, auch um das, was in Frankreich, was in Paris passiert ist am Freitagabend. Es liegt ja eigentlich nur ein Wochenende dazwischen und doch hat man das Gefühl, und ich wette, die meisten von euch teilen das, irgendwas ist jetzt anders, als es noch in der vergangenen Woche war. Und ich würde heute Abend gerne mit euch darüber reden, wie das Ganze denn jetzt eigentlich weitergeht. Also was ihr euch wünschen würdet auf der einen Seite und was ihr denkt, vielleicht auch befürchtet, was passieren könnte. Also sind natürlich alle keine Militär- und Geheimstrategen und so, aber trotzdem ja denkende Menschen und sehende Menschen. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir diese Rhetorik anschaue, zum Beispiel, die jetzt aus Frankreich kommt, hauptsächlich auch von anderen Teilen, aber zum Beispiel von Hollande, vom französischen Präsidenten, der sagt, also der ganz offen von Krieg spricht, ne, davon, dass man sich jetzt in einem kriegsähnlichen Zustand befindet. Auch der Bundespräsident Gauck, der Deutsche, hat das aufgegriffen. Dieses Wort am Wochenende hat auch gesagt, er hat auch von Krieg gesprochen und so. Die Verteidigungsministerin von der Leyen und auch Bundeskanzlerin Merkel, die haben das ein bisschen abgeschwächter gesagt. Die haben nicht davon gesprochen. Und ich habe mich dann schon gefragt, ja, ist jetzt dieser Terminus, ist das auch wichtig, dass man darauf hört, dass man darauf achtet? Ist es schon was anderes, ob man Opfer eines Terroranschlags ist, ob man ja Maßnahmen gegen den Terror ergreift oder ob man sagt, man ist in einem Krieg, oder? Würde gerne mit euch darüber reden, wie ihr aktuell die Entwicklung beurteilt, wie ihr das seht, was ihr befürchtet, welche Gedanken ihr euch dazu macht. 0331 70 97 110 ist die Nummer dafür. 0331 70 97 110. Meldet euch. Wir reden darüber, was jetzt wohl passiert in Deutschland, in Europa, in der Welt nach diesen Terrorattacken in Paris. 130 Tote an einem Abend. Ihr alle habt es verfolgt, das ganze Wochenende über, was da passiert ist in Paris am vergangenen Freitag. Langsam kommen mehr und mehr Details ans Licht. Erfährt man mehr und mehr über die Attentäter, zumindest über die, die gestorben sind und über die Helfer, über die man weiß, dass sie flüchtig sind. Wie viele Attentäter noch dahinter stecken, wie groß das Netzwerk ist, all das ist ja noch gar nicht bekannt. So wenige Tage nach diesen Attentaten. Hört man sich Sicherheitsexperten an, aus Deutschland, aus der Welt, oder bleiben wir bei Deutschland erstmal, dann sagen die, ja, habe ich heute gehört, also ein Anschlag in Deutschland kann keinesfalls ausgeschlossen werden. Habe ich mir gedacht, naja, also wer kann das auch schon wirklich ausschließen, ne? Wer weiß schon, was da im Geheimen passiert. Aber ja, ist das wirklich was, was möglich ist, was denkbar ist, was tatsächlich bevorsteht? Also die belgischen Behörden haben heute gesagt, dass das in Belgien ein Anschlag passiert. Da gehen sie davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Also dass es nicht darum geht, ob der passiert, sondern wann der passiert. Und gleichzeitig verschärft sich die Rhetorik der derjenigen, die jetzt starke, die jetzt drastische Konsequenzen fordern. Und ich frage euch heute Abend, was ist jetzt die richtige Reaktion auf sowas? Beten, trauern, Krieg? Bekämpfung? Brauchen wir mehr Sicherheit? Brauchen wir mehr Nächstenliebe? Brauchen wir jetzt eine andere Flüchtlingspolitik? Hat das damit gar nichts zu tun? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer für eure Meinung. Ihr landet bei Emily, der Redakteurin, heute Abend. Und die quatscht kurz mit euch und stellt euch dann rein zu mir ins Studio, so wie sie es mit Uwe gemacht hat. Guten Abend, Uwe.
Guten Abend. Also ich habe eher angerufen, um einen Franzosen, der in Paris gelebt hat, philosophischerweise zu zitieren, eher als selbst was dazu zu sagen. Und zwar Émile Choron, der dieses Buch, das ich in den Händen halte, 1952 beendet hat und er verblüffend viele Dinge geschrieben hat, die zu den aktuellen Ereignissen passen.
Okay, und daraus willst du uns jetzt was vorlesen, um...
Es sind Syllogismen der Bitterkeit, du kennst mich. Ja. Und ich habe gefragt, ob ich das machen kann.
Ja, hat Emily mich auch gefragt, ob du es machen solltest. Ich habe gesagt, ja, soll er. Okay. Aber Uwe, ist das jetzt gemeint als Statement zu dem, wie wir darauf reagieren sollten, wie das, was jetzt unweigerlich folgen wird, oder zu dem, was überhaupt passiert ist?
Also diese Frage habe ich erwartet, als wenn ich zitiert habe. Kann ich nicht beantworten, weil Ich weiß gar nicht, was der Mensch sich dabei gedacht hat. Ich möchte mal mit einer Sache anfangen. Er selbst ist Sohn eines Pfarrers und hat Folgendes geschrieben. Wenn die Gosse sich mit einem Mythos vermählt, dann mache man sich auf ein Gemetzel gefasst oder, was noch schlimmer ist, auf eine neue Religion. Ich zitiere mal zu Ehren der Pariser. Paris, der vom Weit... Paris. Ich bin kein guter Leser, ja?
Ja, schade. Ja, nee, Paris, mach trotzdem.
Paris, der vom Weiten entfernteste Ort. Warte mal. Ich mache was anderes. Ich möchte mal was über Humanismus schreiben, lesen. Also, oder,
ja.
Also ich finde dieses mit der Gosse schon echt interessant. Ich bin äußerst nervös.
Ja, ich merk's. Also stell dir vor, da sitzen jetzt ein paar tausend Leute und sind jetzt sehr gespannt, was kommt, aber auch ungeduldig. Also hau rein
Scheiße, ich klapp gerade ab.
Okay.
Uwe, ich belasse es bei diesem einen.
Ja, Uwe, wir machen es so. Du überlegst nochmal. Ich stelle dich nochmal kurz raus zu Emily und wir machen hier kurz weiter im Text.
Ja,
soll kein Rauschmiss sein, nur dass ihr vielleicht, Emily, das nochmal abkaspert, was da geht und was nicht bei Uwe. Ja? Hallo? Hören Sie mich? Ja. Wunderbar. Sprichst du nochmal mit ihm. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, wenn ihr euch beteiligen wollt an dieser Diskussion. Wie geht's jetzt weiter? Was wird unweigerlich diesen Anschlägen folgen? Man hat ja schon das Gefühl, nach den Anschlägen von gegen die Redaktion von Charlie Hebdo vor 11 Monaten in Paris, da gab es ja Betroffenheit, da gab es Solidaritätsbekundungen, da gab es einen Aufschrei, da gab es Diskussionen. Jetzt ist neuerlich was passiert, wieder in Paris, noch schlimmer als vorher. Ja, setzt sich jetzt wieder diese ganze Maschinerie in Gang oder sollte am Ende der bayerische Heimatminister Recht behalten, Markus Söder, wie er sagte, nach Paris wird nichts mehr so sein wie vorher. Er bezog sich da, wenn ich es richtig verstanden habe, darauf, dass in der Flüchtlingspolitik jetzt nichts mehr so sein kann wie vorher. Wolfgang ist am Telefon. Wolfgang, hallo.
Ja, hallo.
Wolfgang, hast du eher Angst vor dem, was jetzt noch passieren könnte von Seiten etwaiger Terroristen oder hast du mehr Angst vor der Antwort, die manche vielleicht geben könnten, wenn sie das Wort Krieg in den Mund nehmen?
Ich glaube eher Letzteres. Weißt du, ich habe 2 Kinder und da macht man sich natürlich schon Gedanken darüber. Und irgendwie findet man natürlich auch Parallelen zu den Geschehnissen, die auch früher schon zu Kriegen geführt hat. Und ich glaube, dass gerade wenn ich mir so die Geschehnisse in Deutschland anschaue, und vor kurzem war ich in Dresden an einem Montag und durfte mir das dort anschauen,
ja,
dann glaube ich, dass das einen sehr gefährlichen Nährboden hat, einen Schwamm, gerade da ist, der solche Parolen, ob sie nun emotional sind oder ob sie politisch gerade ins Bild passen, aufsaugt und sich daraus vielleicht auch etwas verselbstständigen kann. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen.
Mhm.
Weil manchmal kann man es nicht mehr einfangen, dass man dort an Geistern rief.
Das heißt also, du hast eher Angst davor, dass solche Attentate, solche Terroranschläge die Fremdenfeindlichkeit hier bei uns zulande noch weiter verstärken?
Sagen wir mal so, ich glaube, dass diejenigen, die Attentate ausführen wollen, ja jetzt sowieso schon auf dem Weg hierher sind. Das heißt, wenn man sich dort so ein bisschen mit der Polizeiszene beschäftigt, weiß man, wie viel jetzt zurzeit schon aufgedeckt wurde. Und wie viel wir dort tun. Und im Endeffekt, sich davor schützen zu wollen und sein Leben zu ändern, ist vielleicht gar nicht das Sinnhafte. Damit zerstört man sich die Freude am Leben und verhindern wird man es auch nicht. Ich glaube nur, dass man mit den militärischen Mitteln, die man dort unten zum Einsatz bringt, ja niemanden davon abhält, nicht überzeugt. Wir haben das mit dem Hezbollah gesehen, wir sehen es in Israel. Im Endeffekt kann man ja solche Attentäter nicht mit der Logik gegenüberstellen und sagen, du tust das ist falsch, was du tust, jetzt hau ich dir eine drauf und dann machst du das morgen nicht mehr, weil du dann eingesehen hast, dass es falsch ist, was du tust. Das funktioniert ja nicht, hat noch nie funktioniert.
Nein, das funktioniert nicht, aber wenn man sich überlegt, dass, also nimmt man mal dieses Szenario, wenn das so stimmt, diese Erkenntnisse, die es bisher gibt, dass von einem syrischen Islamisten, einem Syrer oder jemandem, der sich aktuell in Syrien auffällt, diese Anschläge geplant und überwacht wurden, von französischen und belgischen Staatsbürgern dann am Ende ausgeführt. Also das heißt, es gibt ein Territorium, in dem kann sich dieser Terrorismus ausbilden und entfalten. Der hat dort einen Rückzugsort. Das sind von mir aus und waren Teile von Afghanistan, die pakistanische Gebirgsregion und natürlich auch das Gebiet von IS in Syrien und Irak. Dann denke ich mir, ja, selbst wenn ich es militärisch nicht lösen kann, ich kann es doch auch nicht unbeantwortet lassen und sagen, naja, ich überlasse euch das, damit ihr da weiter was gegen unsere Gesellschaft planen könnt.
Vollkommen richtig. Unbeantwortet würde ich es grundsätzlich auch nicht lassen. Ich würde mir nur die Zeit nehmen, sehr gut darüber nachzudenken. Und am Anfang der Sendung hattest du etwas gesagt gehabt, dass, ich glaube, du oder dein Kollege sprach davon, dass man Merkel das aussitzt oder aussitzen könnte. Man könnte den Eindruck haben. Ich glaube, gesonnen damit umzugehen, nicht sofort auf jedes Pferd aufzuspringen, weil es politisch opportun ist, weil es gerade sich gut anhört oder weil man emotional gerade überwältigt ist, ist ganz sinnvoll, sondern ich glaube, dass die Politiker halt hier eine gewisse Verantwortlichkeit haben, gesonnen damit umzugehen und das Richtige zu tun. Was das Richtige ist, kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Terrorismusexperte, ich bin auch kein Waffenexperte. Ich weiß halt nur, dass vorschnelles Handeln und das falsche Handeln grundsätzlich das Problem nicht lösen wird.
Ja, naja, vorschnelles, also das heißt, ja, du sagst, du bist kein Politiker, du bist dankbar dafür, nicht in der Position zu sein, derartige Dinge entscheiden zu können. Aber stellen wir es uns vielleicht mal etwas direkter vor. Angenommen, ein NATO-Bündnisfall wird ausgerufen, das zweite Mal in der Geschichte der NATO, das erste Mal war nach 9/11. Und Frankreich bittet Deutschland doch, in diesem NATO-Bündnisfall eine entscheidende Rolle zu spielen. Und Frankreich benutzt das Wort Krieg. Dann würde Deutschland in einen Krieg ziehen. Auch deutsche Soldaten, werden manche sagen, machen die doch eh schon, haben sie schon gemacht, okay, aber noch einer und womöglich einer, der noch gewalttätiger geführt werden wird. Könntest du dir das vorstellen? Würde das deine Stimme kriegen?
Nein, das würde meine Stimme definitiv nicht kriegen, weil es dort sicherlich andere Mittel und Wege gibt, diese Probleme zu lösen. Krieg, also da gibt es genügend Zitate, die man dort sicherlich hervorrufen kann, dass im Endeffekt dort dann alles versagt hat. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir grundsätzlich noch nicht angekommen. Es gibt Mittel und Wege, Verantwortliche zu finden und entsprechend dann auch dagegen etwas sicherlich mit vor Ort verantwortlichen Stellen zu regeln. Keine Ahnung, wie das ausschauen kann. Aber wie gesagt, es würde meiner Meinung nach nichts daran ändern, dorthin zu gehen und mit normalen konventionellen Mitteln des Krieges eine Gruppe von Attentätern auszuschalten. Wie gesagt, schauen wir uns Israel an, die geben sich ganz viel Mühe, trotzdem schwierig, mit einer normalen militärischen Operation Attentäter daran zu hindern, das zu tun, was sie tun.
Es funktioniert einfach. Wo man sagen muss, in Israel funktioniert es ja schon, ne? Also der Preis ist eine andere Sache und ob das gerecht ist, ist noch eine andere Sache. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Attentate es gab in Jerusalem, bevor diese Mauer gebaut wurde und auch in anderen Teilen Israels. Also was du jetzt beschreibst, das sind Einzeltäter, unorganisierte Einzeltäter, die mit Messern auf Israelis losgehen oder mit Privatautos in Mengen fahren. Gegen sowas kann man sich wahrscheinlich nicht schützen. Aber den organisierten Terrorismus hat Israel ja mit drakonischen und auch unrechten Maßnahmen, so weit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, schon eingedämmt. Also das würde ich schon behaupten. Also ist die Frage, ob man so machen möchte.
Ja, ist immer eine Frage der Statistik. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist halt für mich persönlich, und das ist ja grundsätzlich die Aussage, die ich da treffen kann, glaube ich nicht daran, dass es mit normalen, konventionellen, kriegerischen Mitteln möglich ist, dieses zu verändern, was dazu führt, ob es nun eine organisierte Form von Terrorismus ist, dass man dagegen etwas tun muss, ohne Frage. Aber ich würde halt einfach mit dieser Begrifflichkeit, die Krieg auszurufen, kriegsähnliche Zustände zur jetzigen Zeit sehr, sehr zurückhaltend umgehen und nicht inflationär. Und da habe ich so den Eindruck, als wenn das gerade stattfindet, als wenn es vielleicht auch opportun ist, dass man das tut. Und da finde ich, dass man zurückhaltend und erstmal darüber nachdenken muss, mit welchen Mitteln man das bestmögliche Resultat erzielt, denke ich, ist der bessere Weg.
Ja. Findest du es trotzdem verständlich von französischer Seite, wenn du dir mal überlegst, du rufst jetzt, glaube ich, aus Sachsen-Anhalt an, aber kennst Berlin wahrscheinlich?
Ja, ich bin Oranienburger.
Okay, stellt man sich Berlin vor? Also ich habe mir an dem Abend vorgestellt, die Eagles of Death Metal hätten in der Columbia-Halle gespielt. Da wohne ich gar nicht so weit weg davon. Das wäre da unmittelbar passiert und gleichzeitig wäre im Olympiastadion großes Freundschaftsspiel gewesen und in Charlottenburg, Wilmersdorf rundum hätte es gekracht und das hätte direkt bei uns stattgefunden. Also wenn man sich das vorstellt, dass das jetzt in Frankreich passiert ist, kann man diese Rhetorik dann verstehen und verstehen, dass sich dieses Land kriegerisch angegriffen fühlt durch sowas?
Dass sich das Land kriegerisch angegriffen fühlt, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Dass im Einzelfall man sicherlich damit sein Problem hat, wenn es jetzt in Berlin stattfinden würde oder gerne auch in Sachsen-Anhalt, dass man persönlich als Person des privaten Lebens, was auch immer für eine Gefühlslage das an den Tag liegt, nachvollziehbar, und mir würde es wahrscheinlich nicht anders gehen als jeglichen Franzosen und jeglichen Pariser. Aber die Erwartungshaltung an einen Politiker ist für mich eine andere. Er muss anders handeln und er muss überlegter handeln und nicht einfach sich hinstellen und von Krieg reden. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung ist eine andere. Warum das dort stattgefunden hat, kann man nachvollziehen. Das ist ein emotionaler Moment. Aber wir leben halt zurzeit in einer Situation, wo man sowieso schon, wenn man nach links und rechts schaut, hofft, dass sich das nicht weiterentwickelt mit den Szenarien, die auch kurz kriegsähnlich ist. Schauen wir uns China und die USA an, in den chinesischen Gewässern, glaube ich, Ukraine, das sind doch alles Kriegsschauplätze, die schon jetzt gefährlich genug sind. Und wie gesagt, meine Erwartungshaltung, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man ein solches Attentat, wenn man persönlich involviert ist, natürlich noch viel schrecklicher empfindet. Aber die Erwartungshaltung an der Stelle wäre trotzdem an die Politik, damit gesonnen und vernünftig umzugehen, was auch immer das dann im Kontext bedeutet.
Okay.
Da gibt es Fachleute, die das tun.
Wolfgang, eine Frage noch, denn egal, ob aus Deutschland, aus Frankreich, aus den USA, es gibt in all diesen Ländern rechte, konservative Politiker, die sagen, wenn man sich diese Attentate anschaut und sich über Folgen und Konsequenzen Gedanken macht, dann muss man auch die liberale Flüchtlingspolitik auf den Prüfstand stellen. Mit anderen Worten, wir können nicht mehr so viele muslimische junge Männer ins Land lassen, wissen gar nicht, wer das ist und wo die herkommen, wenn sie anscheinend anderswo Attentate begehen. Kann man jetzt nochmal aufdröseln, ob das sinnhaft ist, das alles so in einen Zusammenhang zu stellen? Aber wie siehst du das? Findest du auch, das hat was miteinander zu tun?
Nein, ich würde mich jetzt nicht hinreißen lassen, dort einen ursächlichen Zusammenhang zu sehen. Natürlich gibt es ganz viele Flüchtlinge, die da genau vor dem fliehen, was dort in Paris sich zeigt. Das sind sicherlich ganz viele Kriegsflüchtlinge. Mein Gott, es sind sicherlich auch Wirtschaftsflüchtlinge. Und wenn man sich die Geschichte der DDR anschaut, die Geschichte der BRD oder die Geschichte der USA, da gibt es auch ganz viele Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist insofern okay, inwieweit man, das will ich nicht vertiefen, dann entsprechend einbindet.
Ja.
Das ist für mich okay.
Aber es geht um sogenannte, also um Armutsflüchtlinge, was ich den besseren Ausdruck finde, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass manche jetzt die Angst schüren und sagen, schaut mal, die Leute kommen ja mehr oder weniger unkontrolliert über unsere Grenzen und husch husch und wir lassen alle rein und sind mega solidarisch, aber da sind ja auch Terroristen dabei und es wird sich irgendwann gegen uns wenden, dieses Blatt, und wir laden die sozusagen ein, unsere eigenen Feinde.
Ja, das könnte sicherlich möglich sein, dass das der Fall ist. Und da müsste man sicherlich vielleicht auch dem Ganzen eine gewisse Regel geben, dass das nicht unkontrolliert passiert, sofern es möglich ist. Aber ich glaube halt, dass man alleine nur, dass man es nicht gut findet und dass man es gerne reglementieren möchte, nicht unbedingt die Flüchtlingsströme aufhalten wird. Wir müssen halt sehen, dass wir damit geschickt umgehen. Das ist eine Frage der Flüchtlingspolitik. Gut, wer flüchtet und einen ordentlichen Beruf gelernt hat, hat das Problem, dass er in Deutschland nicht anerkannt wird. Ich glaube, das wäre ein Punkt, dass man den Leuten halt einfach eine andere Perspektive gibt. Aber da ich niemanden hinter den Kopf gucken kann und auch nicht feststellen kann, ob er ein Attentäter ist oder nicht, aber ich glaube, schau, wenn es ein Attentäter ist, dann hat er auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, ohne dass er Flüchtling ist. Ich glaube, das eine würde ich mit dem anderen nicht verknüpfen. Wenn ich Attentäter bin, dann komme ich nach Deutschland, ob die mich als Flüchtling haben oder nicht.
Naja, die Sicherheitsexperten, die man so vernommen hat dann seit Freitag, die haben ja eigentlich einhellig gesagt, also Terroristen kommen nicht über diesen gefährlichen und beschwerlichen Weg.
Ja,
die haben andere Möglichkeiten, Leute einzuschleusen, Leute hier zu rekrutieren. Jetzt ist es ja aber so, dass man als einen der Attentäter als einen syrischen Flüchtling identifiziert hat, der vor 5 Wochen, also eben über Griechenland, so wie Hunderttausende andere eingereist ist. Verwunderlich dabei, dass man seinen Pass bei ihm findet oder in der Nähe findet, dass der den mitgenommen hat. Also wahrscheinlich, also man vermutet im Moment, es war Absicht vom IS, um die Flüchtlinge damit zu diskreditieren, weil Flüchtlinge für den IS, die aus Syrien fliehen, das sind ja auch Vaterlandsverräter, weil sie eben nicht fürs Kalifat kämpfen und so. Also dass das sozusagen Strategie auch ist und war.
Das könnte ein mögliches Szenario sein, ne? Das ist ein spannender Gedanke. Denn was wird denn dadurch erreicht, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt, also wenn ich Deutschland so nach Medienberichten von außen betrachte und wollte es weiter destabilisieren, da würde ich doch im Endeffekt nur noch mehr Flüchtlinge schicken. Bei dem, was da in Dresden gerade abgeht, brauche ich da wahrscheinlich noch nicht mal mehr irgendwelche Attentäter. Ja, also wenn ich jetzt noch dort diesen Flüchtlingsstrom unterbreche und mehr reglementiere, ja, der Gedanke hat Charme. Müsste man schauen. Aber ich glaube halt wirklich, wenn ein Attentäter kommt, dann findet er seinen Weg hierher, dann wird er nicht über irgendwelche Ozeane schippern, der muss ja auch was dabei haben, was knallt. Ich glaube schon, dass der ganz andere Wege hat. Und auch, weiß ich nicht, also er müsste ja dann mit dem unzufrieden sein, was hier ist, und er kommt ja hierher, weil er eher unzufrieden ist mit dem, was dort ist. Weißt du, denn dein vorgehender Redner hatte ja gerne ein Zitat gebracht. Das erste fand ich auch ganz spannend.
Ja, er wollte mir das mailen. Hat er mir dann kolportieren lassen über Emily. Ich guck mal gerade, meine Mails ist schon da.
Ja, was wolltest du sagen? Ich habe auch eins, was ich selber sehr gut finde. Das hat mir mal mein Vater übermittelt, der den Krieg ja noch erlebt hat. Wenn du erlaubst, würde ich das ganz gerne kurz darstellen.
Ja.
Friede macht Reichtum, Reichtum macht Übermut. Übermut bringt Krieg, Krieg bringt Armut, Armut bringt Demut, Demut macht wieder Frieden. Und diese Spirale, die man, denke ich, auch in Deutschland irgendwo erkennt, mit sehr, sehr ausgeprägter Zufriedenheit und Übermut, der sich dann breit macht und dann auch sehr schnell die Bereitschaft da ist, von dem Krieg zu sprechen.
Ja.
Und meistenteils wissen die Kollegen gar nicht, wovon sie eigentlich reden und was am Ende dann passiert.
Obwohl man sagen muss, dass Mutti der Nation, die ja nun immer noch die Richtlinienkompetenz hat in diesem Lande qua Amt, sich ja sehr zurückhält mit dieser Rhetorik. Also, jetzt kein ausgesprochener Merkel-Fan, aber das tut sie in diesem Moment.
Ich finde das überlegt. Das gefällt mir. Ich meine, ob man das nur tut, weil man gerade nicht weiß, was man tun soll, was ich bei ihr nicht glaube, sie ist sehr überlegt. Wobei ich doch eher ein Bewunderer ihrer Politik bin.
Echt?
Doch, ich finde, sie macht das sehr geschickt. Du, ich habe vor kurzem mal überlegt, darf man stolz sein, ein Deutscher zu sein? Du kennst diese Rhetorik.
Ja,
und
zu Genüge.
Sagt man, lieber nicht, Mensch, pass auf. Und ich habe da vor kurzem mich dann hinreißen lassen zu sagen, stolz darf man auf das sein, was getan wird, nicht aufgrund von eventuellen Geburtsrechten. Und wir haben ja sowieso als Deutsche immer ein Riesenproblem, auf irgendwas stolz zu sein, was mit unserem Land zu tun hat. Aber seitdem wir so umgehen und wenn man sich die Welt anschaut, ist das doch eine sehr seltene Situation, dass wir politisch so offen sind und dass ganz viele Leute sich freuen, wenn Ausländer zu uns kommen. Und da muss ich sagen, das ist ein Grund, mal wieder stolz auf uns zu sein. Ganze Probleme mal ausgeblendet. Da bin ich vielleicht auch blauäugig. Aber das ist etwas, wo ich sage, das ist einzigartig, das hat etwas Außergewöhnliches. Und damit müssen wir am Ende dann auch klarkommen. Und ich glaube, das kann man auch schaffen.
Wolfgang, das nehme ich gerne als ein Schlussstatement, bevor wir uns in die Nachrichten verabschieden. Schönen Dank für den Anruf.
Ja, gerne.
Tschüss.
Okay, ciao dann. Ne? Tschüss.
Bernd und Matze sind noch in der Leitung, die sind dann nach den Nachrichten dran. Ich werde sie fragen, so wie ich euch sehr, sehr gerne fragen würde, wenn ihr Lust habt anzurufen unter 0331 70 97 110, was sie ja, von der Aufarbeitung der Ereignisse, von der Rhetorik, von den Ankündigungen halten, die jetzt die Runde machen. Also was sind jetzt gute, richtige, kluge Reaktionen auf diese Attentate in Paris? Dreht sich jetzt wieder diese Rhetorikspirale, die man schon kennt nach solchen Attentaten? Ist das jetzt wirklich eine Zäsur? Hat sich was verändert? Wird sich was verändern? Macht euch das Angst oder macht euch eher die Rhetorik Angst, dass es womöglich, ja, man sich tatsächlich vergegenwärtigen muss, jetzt in einem kriegsähnlichen Zustand zu leben. Also das heißt, ne, wer Krieg ankündigt, der muss ja auch Krieg führen. Und wenn Frankreich jetzt sagt, wir führen jetzt Krieg und Deutschland sagt, von uns bekommt ihr jedwede Unterstützung, jedwede, völlig solidarisch, dann heißt das für mich, wenn man das zu Ende denkt und miteinander kombiniert, dass auch Deutschland sich bald im Krieg befindet. Ist das für euch Haarspalterei und bla? Oder ist das tatsächlich ein Szenario, worüber ihr euch Gedanken macht, was euch Angst macht oder was ihr von mir aus auch genauso richtig findet? Ich meine, man kann es ja nicht unbeantwortet lassen, oder? Man kann doch nicht sagen, ja, nun, das ist nun mal der Preis für unsere Freiheit und wer weiß, wo es nächste Woche kracht. Das geht doch auch nicht. Also was tun? Wie sich verhalten? 0331 70 97 110. Ich bitte um eure Meinung.
Fritz.
Ich will keinen Krieg. Ich will Frieden für alle. Ich weiß, das ist naiv und zu idealistisch, aber das wäre wundervoll. Das schreibt uns Heike. Manuel sagt, diesen Terror kann man nicht mit Waffengewalt lösen. Siehe unter anderem Afghanistan. Die Menschen in Syrien brauchen eine Perspektive und nicht noch mehr Gewalt durch Luftangriffe. Zudem sollten die westlichen Länder davon Abstand nehmen, die Demokratie in der arabischen Welt als Heilmittel zu verkaufen. Weiterhin müssen die Konflikte zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen vor Ort gelöst werden. Man sollte auch den Perspektivlosen, die sich von der Gesellschaft in Europa oder in Konfliktgebieten im Stich gelassen fühlen, zum Beispiel Frankreich, Deutschland und so weiter, Wege aufzeigen, wie diese Menschen wieder teilhaben können an der Gesellschaft. Abbau von sozialen Einrichtungen und Schließungen von Kulturen, das Entstehen von Problembezirken ist der falsche Ansatz. Denn niemand möchte ausgegrenzt werden. Menschen, denen keine Perspektive geboten wird, sind für gewisse Dinge wie Straftaten und so weiter viel empfänglicher als andere. Das Prinzip Auge um Auge wird nicht funktionieren. Irgendwann ist man blind auf beiden Augen. Und Thomas antwortet darauf, nein, lösen kann man den Terror mit Waffengewalt nicht, aber eindämmen und einschränken. Waffengewalt kann aber niemals die einzige Lösung sein.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Wie beurteilt ihr die Reaktionen, die es bisher auf die Terroranschläge gab? Die Reaktionen von Politikern, von Handelnden? Was findet ihr? Was sind jetzt die richtigen Schritte? Was ist jetzt zu unternehmen? Brauchen wir mehr Sicherheit? Müssen wir uns aktiv einbringen in diese kriegerische Auseinandersetzung gegen IS? Müssen wir einen Krieg führen? Könnt ihr mit dieser Kriegsrhetorik was anfangen? Findet ihr das nachvollziehbar? Vielleicht sogar auch den einzig richtigen Weg? Oder macht euch das Angst? Kurzum, ich möchte gerne von euch wissen, wie ihr jetzt 3-4 Tage, nachdem das in Paris passiert ist, wie ihr das beurteilt, was seitdem durch die Presse geht, was die Leute sagen, in welche Richtung das Ganze schwappt. Ich zitiere nochmal Markus Söder, bayerischer Finanzminister, aber auch das Heimatressort ist das seinige, der nun ja so als stammtischklopfender doch eher konservativer, sehr, sehr konservativer Politiker bekannt ist, der sagte, also, und das bezogen auf die Flüchtlingspolitik, nein, nach Paris wird nichts mehr so sein wie vorher. Und Matthias Matusek, ein Weltkolumnist, der früher auch lange für den Spiegel geschrieben hat, der auch so, ja, als christlich-konservativ bekannt ist, manche sagen sogar christlich-fundamentalistisch, der hatte einen Post gemacht am Wochenende auf Facebook, wo er sagte, ja, also er schätzt schon, dass die Anschläge in Paris jetzt dafür sorgen, dass man da die Tatsache, dass wir 250.000 junge, unregistrierte muslimische Männer im Land haben, nochmal neu bewertet. Und dahinter setzte er ein Smiley und fand sich selbst wohl sehr originell und bekam dann von seinem eigenen Chefredakteur über Facebook sozusagen eine Absage. Der hat gesagt, also wir distanzieren uns davon und wir wollen das nicht. Nichtsdestotrotz hatte Matusek auch einen Haufen Likes dafür. Also, eure Meinung dazu. 0331 70 97 110. Meldet euch. Hallo Bernd.
Hallo Hendrik.
Dachte schon, du bist krank.
Nein. Aber lasse erstmal mal die anderen reden, das ist viel besser.
Sind wir jetzt im Krieg? Also jetzt ohne Qual, meine ich jetzt nicht polemisch oder irgendwie rhetorisch oder so, aber ist jetzt Krieg und wir haben was damit zu tun?
Nur wenn es nach der Presse geht. Also was ich heute so an Titelzeilen gelesen habe, Weltkrieg, der Feind und was weiß ich auch immer, das ist es ist erwartbar gewesen. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Mit den ganzen Sprüchen, die dann gleich wieder gedroschen wurden. Aber nein, wir sind nicht im Krieg. Also meiner Meinung nach ist, wir sind nicht im Krieg. Schon gar nicht mit irgendeinem Land, weil man kann nur gegen ein Land Krieg führen.
Ja, aber de facto, auch wenn das Kalifat des islamischen Staats in diesem Gebiet natürlich nichts Anerkanntes ist, nichts ist, was eine ganz feste Region bedeutet, ist es ja doch ein territoriales Gebilde. Also es gibt ein gewisses Territorium, da hat der IS quasi staatliche Strukturen aufgezogen und beherrscht dieses Gebiet. Also weißt du, also es ist im staatsrechtlichen Sinne, es ist kein Land, aber es ist ein Territorium.
Ja, es ist völlig, völlig richtig. Und da müsste man sich dann, glaube ich, eher fragen, wer stützt dieses Territorium? Wer versorgt den IS mit Geld? Wer versorgt den IS mit Waffen? Wer kauft dem IS sein Öl ab? Hm. Wenn man das wegnehmen würde, dann würde der IS als Staatsgebilde sehr schnell wieder zerfallen. Das ist so ein Problem an unserer Politik in dem Fall. Aber die Attentäter waren ja nicht aus Syrien. Ja, okay,
ja,
man hat man hat einen Pass gefunden, von dem man nicht weiß, ob er gefälscht ist. Man weiß auch nicht, ob er absichtlich da gelassen wurde, wie auch immer.
Ja, und selbst
der
wenn,
Rest, also, ja. Der Rest waren Franzosen. Und guck dir mal die französischen Vorstädte an. Das sind unsere, also gesellschaftlich gesehen, sind das unsere Kinder.
Aber eine Sache, weil du sagst, naja, das hat ja mit Syrien, mit IS oder mit dem IS in Syrien nichts zu tun. Also wenn man das liest, dass diese Leute ganz offensichtlich, wenn man das Vorgehen auch in diesem Rockclub da sieht, ganz offensichtlich wirklich eine paramilitärische Ausbildung genossen haben, dass die Sprengstoffwesten professionell waren. Wenn man das liest, dass das Ganze von Syrien aus gesteuert wurde von einem Terroristen, der sich auch in Belgien schon aufgehalten hat, der mittlerweile in Syrien aufgetaucht ist, der Kontakt zu allen diesen Leuten hat sie offensichtlich. Soweit ist man ja noch nicht mit den Erkenntnissen oder wir wissen auch noch nicht so viel, der sie aber, dieses Szenario ist denkbar, gesteuert hat. Also das heißt doch, dass das sehr wohl was damit zu tun hat, dass es in Syrien und Irak eine Zone gibt, wo diese Islamisten herrschen und sich ausbreiten können.
Völlig, völlig korrekt. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, wir wollen einen Krieg mit dem IS. Wie macht man das? Ich habe vor kurzem interessanten nicht Beitrag, sondern eine interessante Studie mal überflogen, und zwar von der Rent Corporation, das ist ein Think Tank in den USA, die beraten das Militär ganz groß. Und die haben selbst festgestellt, dass das Einzige, was eigentlich überhaupt nicht hilft gegen Terroristen, sind Bombardierungen. Was hilft, sind vielleicht Bodentruppen. Aber das will ja keiner.
Will ja keiner.
Ja, nö, ich glaube nicht, dass das irgendjemand will. Selbst Frankreich nicht. Also Frankreich, der Präsident Hollande, der trönt jetzt zwar groß rum und wir machen Krieg und so. Ja, dann schickt er noch ein paar Leute hin mit ein paar mehr Kampfjets und die bombardieren noch ein paar mehr Dörfer. Was er damit erreicht, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Stärkung des IS, aber seine Soldaten zum Einmarschieren, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die da hinschickt, weil das würde ja wieder Opfer bedeuten.
Ja, und auch Obama hat sich ja ziemlich klar geäußert und gesagt, dass er auf keinen Fall für Bodentruppen ist, dass das ein Szenario ist, was man schon hatte im Irak, in Afghanistan. Wenn man die abzieht, dann übernehmen sofort wieder gegnerische Kräfte in diesem Land, dass man das so nicht nochmal machen könnte, dass er sehr oft so ein Krankenhaus besucht hat, er gesagt, wo also junge verletzte Soldaten liegen querschnittsgelähmt mit verlorenen Gliedmaßen und so, und dass, wenn er sich das will, das nicht, dass die Leute so zurückkommen. Auf der anderen Seite, wenn man aber ein UN-Mandat hätte für so eine ganze Geschichte, dann sähe das auch schon wieder anders aus, oder?
Das wäre die einzig gangbare Lösung, und da finde ich es ja ganz gut, das wurde, glaube ich, in den Nachrichten auch erwähnt mit dem G20, dass sich jetzt alle doch irgendwie wieder miteinander unterhalten, der Putin und der Obama und die Merkel und alle anderen. Vielleicht bekommt man ja was auf UNO-Ebene hin, dann mit internationalen Truppen, um das Ganze zu befrieden.
Wärst du denn dafür?
Für ein UN-Mandat wäre ich, glaube ich, durchaus.
Und
das hätte nämlich den Vorteil, dass wenn jetzt ein Land einmarschiert mit Bodentruppen, wie auch immer, ja, dann wird natürlich der IS so wütend und so klein und unmenschlich er ist, versuchen dann irgendwie wieder Terroranschläge irgendwo zu machen. Wenn da ein Land einmarschiert, dann hat man ein Ziel wenn da die UNO einmarschiert, also die Welt, ja, das ist ja logistisch nicht zu leisten für so ein IS, ja. Man kann sicherlich auch noch mal was probieren irgendwo, klar, logisch, aber das ist viel breiter aufgestellt, sodass dann sein Angriffsvektor viel zu groß wäre, als dass er da irgendwas wirklich machen könnte. Mhm. Und deine Frage bezüglich Angst vor Anschlägen, ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass es auch in Deutschland sowas geben könnte. Aber Angst habe ich davor nicht. Also ja, es kann passieren, klar, logisch. Aber ich lasse mir doch von irgendwelchen durchgeknallten Idioten nicht vorschreiben, dass ich vor ihnen Angst zu haben habe. Das mache ich nicht.
Finde ich ja. Nicht so leicht im Moment. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ja nicht der erste Anschlag, der sagen wir mal, in der westlichen Hemisphäre passiert ist in den letzten Jahren. Nicht das erste Mal, dass man dieses Thema diskutiert. Aber also für mich persönlich, wenn ich das sagen darf, aber aus eigener emotionaler Erfahrungswelt her, ist es das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, das ist so nah und so real. Wenn ich an dem Abend in Paris gewesen wäre, das wäre nicht unwahrscheinlich. Also warum nicht? Ich meine, so europäische Hauptstadt ist nicht so weit weg. Vielleicht hätte man sich für so einen Städtetrip mal entschieden. Eagles of Death Metal spielen, geil. Wäre ich hingegangen, wenn ich noch Karten bekommen hätte. Also das Szenario, da mal dabei gewesen zu sein, finde ich auf dort und auch dieses Spiel, Fußballspiel, hätte ja auch im Olympiastadion sein können. Hätte man ja vielleicht noch Karten für gekriegt, wäre man hingegangen. Finde ich, ist viel, viel realer, als wenn irgendwie ein russisches Flugzeug auf der Sinai-Halbinsel runterkommt oder in Madrid eine U-Bahn brennt oder so.
Oder wenn ein Brand in irgendeinem Club ausbricht und die Notausgangstüren nicht funktionieren oder wenn auf der Love Parade durch einen Tunnel gegangen wird und eine Massenpanik ausbricht.
Ja.
Das steht für mich, ehrlich gesagt, von der Wahrscheinlichkeit auf der gleichen Stufe.
Ist ja auch so. Ich habe jetzt eher von der emotionalen Seite gesprochen. Also das ist, wenn man es vernünftig überlegt, dann dürfte man auch gar nicht mehr auf der Autobahn schneller als 65 fahren, weil das Risiko, da zu sterben, viel höher ist als bei einem Terroranschlag.
Na, ich glaube, wenn du nur 65 fährst auf der Autobahn, ist das Risiko deutlich höher.
Ich meine, dürften alle nur noch 65 fahren, meinte ich. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also, ja, das ist ja nicht rational. Das ist ja irgendwas, was einem ja ganz, ganz tief im Herzen auch trifft, oder?
Durchaus. Aber, und da komme ich wieder auf meine berühmte Medienschelte, deutlich verstärkt durch die Medien. Die sind ja völlig durchgedreht. Mhm. Es ist natürlich ein großes Ereignis, völlig klar, kann ich verstehen, dass man darüber berichtet. Aber wenn Spiegel Online zur Hälfte voll ist damit und jede Zeitung hat Schlagzeile, wie gesagt,
Feind. Die FAZ war heute der Politikteil, der erste Teil war monothematisch. Es ging ausschließlich darum.
Exakt. Aber damit wird natürlich genau diese Angst geschürt. Und das ist eigentlich das Problem. Und ich habe heute, der Herr Döpfner, der Springer-Chef, der hatte eine Kolumne geschrieben und da hat er beklagt, dass die Demokratie zu schwach sei. Im Gegensatz zu so Ländern wie Russland oder China, wo die das, wenn da irgendwas sein sollte, dann drücken die das einfach durch. Aber natürlich, das ist das Kernzeichen einer Demokratie. Wenn ich eine Demokratie habe, in der ich einen Polizeistaat habe und Überwachung überall, natürlich, dann kann ich sowas eventuell unterbinden, auch wenn selbst China schon mit Terrorismus genug zu tun hat. Aber das ist dann keine Demokratie mehr, das ist Diktatur. Und genau das ist das, was der IS sozusagen will. Dass wir zum einen so werden, wie er sich die Welt vorstellt, ja, starke Diktatur mit viel Polizei, und zum anderen, dass wir die Flüchtlinge ausgrenzen. Ich glaube nicht, dass der Pass umsonst da vergessen wurde. Das
ist eigentlich nicht vorstellbar, dass der zufällig seinen Pass dabei hat und
genau,
der dann da liegt.
Richtig, das ist sowas von kalkuliert, weil natürlich, jetzt kommen die Polen und sagen, nein, wir wollen keine Muslime mehr und alle anderen Länder machen die Grenzen dicht. Schengen ist ja jetzt schon ausgesetzt worden.
Ja.
Und dann fühlen sich die Flüchtlinge, die hier ankommen und eigentlich Hilfe brauchen, ausgegrenzt und sagen, die können uns alle nicht leiden, also noch mehr als jetzt. Und das bildet dann wieder Nährboden für neue Radikalisierung.
Ja.
Das ist,
ja, also ist denkbar. Auf der anderen Seite sind natürlich die Leute, die flüchten ja vor eben diesem Terror dort. Vor dem Terror von IS, vor dem Terror von Assad, dass die sich dann wiederum so radikalisieren, dass sie mit denen gemein werden, vor denen sie schon geflohen sind. Aber gut, da kommt vielleicht auch eine nächste Generation, die hier lebt und sich vielleicht nicht integriert fühlt oder nicht als Teil des Ganzen fühlt oder so. Also, ja.
Richtig, denkbar. Richtig.
Ja. Und das heißt, was Was machen wir jetzt? Also wir können ja auch nicht sagen, ist uns egal, wir nehmen das so hin. Naja,
nein,
passiert.
Nein, egal natürlich nicht. Nein, da muss man genau das machen, was in einem Rechtsstaat passiert. Es müssen Nachforschungen angestellt werden. Wer war es? Wer ist der Hintermann? Oder die Hintermänner? Es wurden ja auch schon Verhaftungen durchgeführt. Das ist alles durchaus völlig in Ordnung. Da muss man gucken, ob es da noch weitere gibt. Die Polizei hat doch durchaus die Möglichkeit, bei sowas zu suchen. Ich meine, wenn ein Bankraub passiert, dann wird danach auch gefahndet. Und wenn ein Mord passiert, dann wird danach auch gefahndet. Und wenn es die NSU ist, okay, bei der wurde jetzt nicht unbedingt gefahndet, aber egal. Ja, wenn ein Verbrechen passiert und ob es jetzt Terrorismus ist oder irgendwas anderes, dann muss natürlich die Polizei suchen nach den Hintermännern die einbuchten, weil die gibt's ja. Ja, die Idioten, die sich in die erste Reihe stellen und in Luft jagen, sind ja nicht die Leute, die das Hirn dazu haben. Hm. Sonst würden sie sich nicht in Luft jagen.
Weiß ich nicht. Ja.
Hm. Na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber und diese Möglichkeiten existieren. Was ich ja am witzigsten fand, war ja, dass in Deutschland gleich wieder Vorratsdatenspeicherung gefordert wurde.
Ja, aber da gibt es ja Experten, die das generell immer fordern, sobald irgendwo ein Baum umfällt.
Richtig, vor allen Dingen, weil es ja in Frankreich Vorratsdatenspeicherung gibt und viel mehr Überwachung. Das Problem ist, es muss mehr Leute geben. Ja, die Politik versucht dann immer irgendwelche technischen Mittel einzusetzen, aber man muss mehr Menschen haben. Und daran wird einfach gespart. Natürlich, wenn ich einen Pariser Vorort habe, in dem, keine Ahnung, 75% aller Leute, die dort einen Migrationshintergrund haben und da leben, arbeitslos sind und die Polizei fährt da überhaupt nicht mehr durch, weil sie sich nicht mehr durchtrauen, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, Leute wirklich zu kontrollieren. Mhm. Und zwar die Leute, die kontrolliert werden müssten. Aber
also Hollande hat ja jetzt beschlossen, in Frankreich 8.500 Stellen mehr bei Polizei, Justiz und Zoll und geplante Stellenkürzungen beim Militär werden ausgesetzt. Also eben das. Aber wenn man sich mal überlegt, ich weiß jetzt nicht genau, was alles gemacht wurde, aber ich habe mehrfach verschiedene Korrespondentinnen und Korrespondenten von verschiedenen Medien sagen und schreiben, hören und gelesen, dass sie sagten, nach Charlie Hebdo, nach diesem Attentat, da hat man gespürt, in Paris hat sich etwas verändert. Da hat man gespürt, wie sehr die Sicherheitsmaßnahmen angezogen wurden, wie aufmerksam alle wurden. Und konnte es diese Anschläge verhindern? Vielleicht hat es drei andere Anschläge verhindert, aber letztendlich kommt einer doch durch. Also das ist jetzt fiktiv mit den dreien, aber man kann ja auch immer sagen, wer weiß, was noch passiert wäre, hätte es die Sicherheitsmaßnahmen nicht gegeben. Aber auf jeden Fall waren sie nicht dazu in der Lage, das zu verhindern, was geschehen ist.
Ja, teilweise. Also ich muss ehrlich sagen, meinen absoluten Respekt für die Security am Stadion. Nicht nur, dass diese drei Bombenidioten nicht reingekommen sind offensichtlich, weil sie sich davon haben abschrecken lassen, sondern auch, weil das alles ganz ruhig ablief dort und man hat ja die Knalle gehört. Ich habe sie auch live im Fernsehen gesehen. Und dass es da keine Massenpanik gab, Hochachtung davor. Und natürlich kann man es nie hundertprozentig verhindern. Also ich will auch keinen Polizeistaat. Darum geht's nicht. Es müssen hier nicht wie in Israel an jeder Straßenecke Leute mit Maschinenpistolen stehen. Das um Himmels Willen nicht. Hm. Aber mehr öffentliche Präsenz. Einfach, dass da mal ein Polizeiauto steht. Einfach so. Ja. Oder dass mal, also früher in der DDR, ja, da gab es den Abschnittsbevollmächtigten. Sozusagen irgend so ein, was man heutzutage als Dorfpolizisten bezeichnen würde, der immer so die Straßen einfach lang geht.
Den gibt es doch heute auch, den Kontaktbereichsbeamten oder so ähnlich,
heißt das ja, in Berlin? Ja, aber
Bereichskontaktbeamter.
Wo sieht man mal einen? Also ich weiß es
ich nicht. Ich sehe manchmal welche. Ja. Die über den Bürgersteig und hier, moin und okay, hallo, ach, gut. Park nicht da.
Richtig, also sowas. Mehr so, sag ich mal, Fußpolizei, die präsenter ist und die auch freundlich sind und mit der Bevölkerung auch interagieren, ja, wo dann auch einfach mal wo der sich dann auch mal beim Ladengeschäft erkundigt, was denn so ist, ob es hier irgendwas gibt, was ihn stört oder so. Und dann würde sich wieder ein entspannteres Verhältnis, das teilweise hat man ja auch in den Bezirken, da sind die Polizisten sozusagen Abschaum, ja, auch ganz schlimm, da ist jeder Respekt weg. Und ich glaube, da könnte man viel tun. Also okay. Wir haben zu wenig Polizei eigentlich in Deutschland.
Vielen Dank, Bernd, für das Gespräch mal wieder. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Stammanrufer Bernd, immer wieder gern gehört und gern genommen. 0331 70 97 110. Das ist die Blue Moon Nummer. Und selbst wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, ihr wisst, worum es geht. Es geht um die Attentate, um die Anschläge in Paris und die Folgen davon. Ich möchte sehr gerne wissen, was ihr denkt, welche Folgen es haben wird für uns. Wird es so sein, dass es, ja, jetzt groß aufgebauscht? Was heißt aufgebauscht? Ich würde da gar nicht einstimmen sagen, es ist aufgebauscht, sondern ich würde sagen, jetzt wird sehr, sehr viel berichtet natürlich. Jetzt ist es sehr, sehr präsent. Jetzt ist auch die Bestürzung, die Trauer, die Empörung sehr groß. Irgendwann in 2, 3, 4 Wochen, Monaten wird das alles wieder seinen Gang gehen und nichts wird sich verändert haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich 9/11 anschaut, die Zäsur dort, das sieht man heute noch in der Welt, was sich danach verändert hat. Und jetzt gibt es schon manche, die sagen, naja, also dieser Tag da im November 2015, das war das hiesige, das europäische, zumindest das französische 9/11. Jetzt wird nichts mehr genauso sein wie früher. Also was denkt ihr, was wird jetzt passieren? Was werden wir zu spüren bekommen? Und was sollte passieren? Stichwort Kriegsrhetorik, die man vor allen Dingen aus Frankreich jetzt schon hört. Meldet euch mit euren Eindrücken, mit euren Gefühlen, mit euren Meinungen unter 0331 70 97 110. Wir rufen euch auch gern zurück. Eigentlich wäre Matze dran, aber Charlotte ruft aus Paris an und es kostet, auch wenn wir sie zurückrufen, etwas Geld. Deswegen, guten Abend, liebe Charlotte, ziehen wir dich vor.
Ja, hallo, guten Abend. Ja, es macht nichts mit den Kosten.
Was machst du in Paris?
Ich bin hier gerade für ein halbes Jahr als Au-pair-Mädchen. Und genau, seit 3 Monaten hier.
Ja. Was hast du Freitagabend gemacht?
Am Freitagabend, ich war noch bis um 10 ungefähr in meinem Zimmer, wollte dann eigentlich rausgehen, habe dann aber sofort durch Leute, die ich hier kannte, die Nachrichten bekommen und bin dann natürlich zu Hause geblieben. Aber ja, ich wohne auch tatsächlich relativ nah an den Anschlagsorten, ungefähr im Umkreis von 500 Metern ist es passiert. Ja, und habe das dann schon relativ mitbekommen von der Lautstärke her und ja.
Das heißt also, du saßt dann mit deinen Gasteltern vom Fernseher rausgetraut, habt ihr euch nicht und habt aber durchs Fenster gehört, was draußen passiert?
Ich war alleine bei mir in meinem Zimmer und habe mich dann später nochmal bei meinen Gasteltern gemeldet, aber ich habe erstmal viele Anrufe aus Deutschland bekommen, auch sehr zeitig schon und natürlich mit meinen ganzen Bekannten hier telefoniert und dadurch, dass es halt wirklich sehr nah an mir dran war, wurde ich auch von allen gefragt, ob ich unterwegs bin, weil ich halt tatsächlich auch in die Gegend, ich wäre nicht in die Cafés oder Restaurants gegangen oder tatsächlich in die Konzerthalle, aber auf jeden Fall in die Gegend, weil dort spielt sich halt nun mal das Nachtleben in Paris ab. Ja, also bin ich ganz froh, dass ich erst später hingegangen wäre.
Wie ist denn jetzt die Stimmung heute in der Stadt gewesen? Jetzt so 2, 3 Tage später, Hollande hat schon die eine oder andere Rede gehalten. Es gab Solidaritätskundgebungen, es wurde geweint, Blumen hingelegt und so. Ist jetzt langsam kehrt jetzt so ein Trotz wieder ein oder sind die Leute noch fassungslos?
Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Trotz eigentlich schon relativ früh eingekehrt ist, also vor allem auch bei den Franzosen in meinem Umfeld. Heute, als ich draußen war, hat man noch hat man auf jeden Fall noch die Stimmung sehr stark mitbekommen. Und gestern, sozusagen 2 Tage nach dem Anschlag, hat man auch gesehen, dass die Pariser raus wollten. Sie wollten an die Orte gehen, weil dadurch, dass große Massenkundgebungen oder einfach, dass einfach Demonstrationen verboten waren, gab es auch irgendwie keine Möglichkeit, die Trauer oder das Bedürfnis, zusammenzukommen, auszuleben. Und deswegen sind viele Franzosen dann tatsächlich an die Orte gegangen. Gestern. Das war das Bild, was ich hatte.
Ausnahmezustand ist ja verhängt über 3 Monate, hat jetzt aber, glaube ich, für den Alltag und für irgendwelche Beschränkungen aufs Alltagsleben noch nicht so einen Einfluss, könnte es aber noch haben. Hast du da das Gefühl, dass die Leute sich jetzt dauerhaft anders verhalten werden? Was erzählen die so?
Na, da habe ich ein ganz direktes Beispiel, auch was mich gestern persönlich betroffen hat. Ich war auch mit einer Freundin unterwegs in der Nähe und habe mich in ein Café gesetzt. Es war auch sehr gut alles besucht, also es war nicht leer auf den Straßen, war auch Sonntag. Und auf einmal, es war gegen 6:30, ich glaube, das hat man auch in den deutschen Medien mitbekommen, sehe ich Leute auf der Straße, die in die Geschäfte rennen, panisch gucken Und natürlich war dann gleich wieder der Gedanke an einen erneuten Anschlag da. Und wir haben natürlich alle sehr panisch reagiert in dem Café und haben uns versteckt hinter den Tresen. Und dann schien aber, durch Twitter wurde das dann abgeklärt oder wurde halt nachgeschaut, schien aber das ein Fehlalarm gewesen zu sein. Aber man hat wirklich gemerkt, jeder hatte noch Angst und jeder hat erwartet, dass jetzt noch was kommt. Also es war ja noch sehr viel Anspannung zu spüren.
Und wie ist es bei dir?
Ich persönlich habe eigentlich keine Angst. Ich habe eher, also mir tun eher die Franzosen leid und die Pariser. Also ich fühle mich relativ sicher momentan. Ja.
Ich habe vorhin mit Christoph Schrag drüber gesprochen, der hier den Soundgarden macht, der immer vor der Sendung läuft. Er hatte ja heute das Thema Frankreich und hat mir dann erzählt, er hat so ein bisschen mit den französischen Musikern dann auch gechattet, die er da ja weit im Vorfeld interviewt hatte. Und ja. Die meinten, also es gibt hier fast keinen, der nicht einen kennt, der gestorben ist. Weil so riesig ist die Szene auch nicht und es waren ganz schön viele und viele waren auf diesem Konzert und unterwegs und das muss ja grauenhaft sein. Also das muss das geht ja auch nicht wieder weg.
Na, das Mädchen, um das ich mich hier kümmere, kam auch heute, die ist 11 Jahre von der Schule und hat mir auch gesagt, dass die Mutter einer Freundin gestorben ist bei einem der Anschläge oder Attentäte. Ja, also da fragt man sich auch, wie soll man damit umgehen? Die Eltern haben mir heute auch erzählt, dass nach Charlie Hebdo die Kinder Monate nicht schlafen konnten und sie jetzt probieren, die da so sehr rauszunehmen, wie sie nur können. Aber es gehört natürlich zum Alltag, es bestimmt den Alltag in den Schulen, auf der Straße, man kann es halt nicht verheimlichen. Ja.
Ja. Hattest du dir überlegt, das Au-pair das halbe Jahr abzubrechen und zu gehen? Jetzt so in den
Gar
letzten
nicht.
Zwei Tagen?
Nee. Also gestern in der Situation, als ich mich da hinter diesem Tresen versteckt habe, dachte ich schon, oh, das halte ich nicht aus. Aber jetzt, also wenn man dann wieder in seinem normalen Umfeld ist, überhaupt nicht. Also ich finde, es hat auch nicht unbedingt was mit Paris zu tun. Das kann jetzt momentan ja in jeder Großstadt passieren. Ist natürlich jetzt schlecht, dass es, oder was heißt schlecht, sehr tragisch, dass es einmal, dass zweimal im Jahr, in diesem Jahr passiert ist hier.
Ja. Naja. Und nicht zu vergessen, der vereitelte Anschlag auf den Thalys-Zug. Der ja womöglich dann auch einer geworden wäre, nicht mit ganz so vielen Toten. Ich weiß nicht, Charlotte, wirst dich auch mit der politischen Großwetterlage beschäftigen, mit dem, was französische Politiker sagen, andere darauf antworten und so. Wenn man jetzt einen französischen Staatspräsidenten sagen hört, man befände sich im Krieg, in einem kriegsähnlichen Zustand, andere dann sagen, jawohl, ihr habt unsere Solidarität, so ist es. Macht dir das Sorge oder ist das vielleicht dann auch eine Rhetorik, die, ja, wenn sie vom Französischen dann übersetzt wird, viel vielleicht heftiger ankommt, als sie gemeint ist oder ist sie genauso heftig gemeint?
Ich glaube, sie ist genauso heftig gemeint und das habe ich auch als Deutsche hier in Frankreich gemerkt, dass wir da auch echt, wenn man das so verallgemeinern kann, darf, auch echt nochmal die Begriffe vorsichtiger in den Mund nehmen. Wahrscheinlich aufgrund unserer Geschichte. Also ich glaube, die repräsentativen deutschen Politiker haben das Wort Krieg noch nicht in den Mund genommen bisher.
Naja, aber der oberste Repräsentant schon, aber...
Okay, gut, aber ich glaube nicht so, na, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Naja, also niemand aus der Bundesregierung, sagen wir so.
Genau,
Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, hat es zwar auch benutzt, hat aber gesagt, also sie versteht auch, dass man da Krieg benutzt von Seiten der Franzosen, aber das eine ist, wie sich das anfühlt und das andere ist, wie das dann tatsächlich völkerrechtlich zu bewerten ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie sich ausgedrückt hat, aber schon ein bisschen differenziert, ja.
Aber was ich hier auf jeden Fall auch spüre, ist, dass auch von Seiten der Pariser viel mehr gefordert wird von der Regierung und ich glaube, deswegen auch viele Aussagen drastischer formuliert werden. Also mir wurde hier ganz oft gesagt, dass sie in den letzten Tagen, dass sie keine Sicherheitskräfte auf den Straßen sehen, was auch stimmt. Also es ist nicht viel präsent zu sehen, obwohl es hier alles sehr nah war. Und dass sich die Leute mehr Sicherheit wünschen und denen das eigentlich versprochen wurde nach den Vorfällen im Januar. Ja.
Ziehen wir jetzt in den Krieg?
Nein, also ich glaube nein. Also ich möchte es nicht, wahrscheinlich deswegen auch nein, aber ich sehe es nicht so.
Ich meine, es ist so menschlich und so naheliegend, dann so Vergeltungsgefühle zu haben, ne? Also man hatte ja schon das Gefühl, also Frankreich fliegt, keine Ahnung, keine zwei Tage später, auf einmal einen vehementen Luftangriff gegen IS-Stellung. Gut, diese Luftangriffe fliegen sie schon länger und den hätten sie womöglich auch geflogen, wenn das nicht passiert wäre. Man hatte schon das Gefühl, das war jetzt so eine direkte militärische, aktionistische Antwort. Man dachte schon ein bisschen da an die Amerikaner, die dann nach 9/11 erstmal geschlossen in verschiedenste Länder einmarschieren, so als Antwort, ohne groß drüber nachzudenken, ob das richtig ist oder nicht. Also was sagen da deine Leute im Umfeld? Stützen die da ihre Regierung und finden das richtig, dass man da jetzt auch antwortet, oder sind die eher besonnen, so die Leute, mit denen du sprichst?
Das ist geteilt. Also ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber die jüngeren Leute, mit denen ich spreche, die sind gar nicht für Krieg und auch nicht für die Sprache, die da gerade von Seiten der Politikern verwendet wird. Ich habe gerade noch mal gelesen, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Fehlübersetzung war, aber Sarkozy, der natürlich das jetzt auch für seinen Wahlkampf sehr stark zu nutzen weiß, hat irgendwie eine Formulierung in der Art, wir wollen einen totalitären Krieg führen, wo ich auch erstmal schlucken musste. Aber wie gesagt, die jungen Leute, habe ich das Gefühl, die wollen das nicht. Aber von Seiten der wirklich eher älteren Generation, die haben das, da spüre ich mehr, dass sie auch wirklich jetzt was sehen wollen. Sie wollen jetzt eine Reaktion haben.
Ja. Welche Reaktion ist deine? Also jetzt erst recht, ich weiß nicht, ich war gestern auf einem Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei bei Anne Brünn, eine norwegisch-schwedische Sängerin, die so einen nordischen Sound macht, nicht sonderlich politisch auch und auch nicht direkt mit Frankreich verbunden, die dann nur eine Ansage dazu macht und sagte, Leute, gerade in solchen Tagen wie heute, wir müssen rausgehen und unsere Liebe teilen und unsere Musik miteinander teilen. Eine andere Chance haben wir gar nicht. Bisschen pathetisch, emotional, aber würdest du es ähnlich sehen und sagen, ja, jetzt erst recht, wir leben jetzt erst recht in Freiheit und haben ein schönes und wunderbares und selbstbestimmtes Leben? Oder würdest du eher sagen, nee, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig, womöglich sortiert sich da gerade was neu?
Also ich will auf jeden Fall, das merke ich auch hier bei vielen Leuten, auf jeden Fall probieren, mein Leben normal weiterzuführen. Also das mache ich auch, weil man gibt ja genau diesen Attentätern, die genug tun damit, wenn man sich einschränkt und wenn man zu Hause sitzen bleibt und sich nicht mehr raustraut. Also jetzt erst recht, das stimmt schon, aber wie gesagt, nach meinem Erlebnis gestern, nach dieser Panik oder diesem Gefühl, ich muss mich jetzt verstecken, es kann jetzt was passieren. Ich weiß nicht, ob ich in die Situation nochmal kommen will. Und was ich auch oftmals denke, ist, dass ich auch irgendwie erstmal momentan in diesen Wochen, in diesen Tagen jetzt danach respektlos gegenüber den Opfern finde, gerade auch hier in die Nähe zu gehen, irgendwie einen Wein zu trinken, weil nichts anderes wollten die ja auch machen. Die wollten auch nur am Freitagabend ihren Feierabend genießen und ein Glas Wein trinken, mit ihren Freunden ein Konzert angucken. Das ist jetzt eher mein Problem, was ich habe.
Ja. Mhm. Also so schwankend irgendwo zwischen jetzt erst recht und doch Pietät und Anteilnahme zeigen.
Ja, doch keine richtige Antwort, ja.
Ja, okay. Charlotte, vielen Dank. Vielen Dank
für die
hautnahe Beschreibung aus Paris, aus deinem Leben. Schönen Dank, schönen Abend.
Danke.
Tschüss. Wir reden über die Folgen, die Attentate in Paris haben werden für uns, für die Welt. Eure Meinung dazu unter 0331 70 97 110. Gleich weiter mit Matthias und mit Firas und sehr gerne auch mit euch. Was denkt ihr? Ich meine, es betrifft uns alle, oder? Ihr seid Mediennutzer, ihr kriegt es mit, ihr verfolgt das wahrscheinlich auch mit einem gewissen Interesse, vielleicht auch mit einer gewissen Berührtheit, vielleicht auch mit einer Abscheu. Oder mit einem Trotz? Was sind eure Reaktionen darauf? Ich weiß es ehrlich gesagt, also für mich persönlich finde ich es ganz schwierig, das zu sagen. Also wer ist schon für Krieg? Wer ist schon für mehr Militär? Wer ist schon für mehr Polizei und diesen ganzen Kram? Eigentlich, wenn man ein cooles, selbstbestimmtes, freies Leben will, kann man dafür nicht sein. Auf der anderen Seite denke ich, welches Recht haben diese Leute, irgendwelche Bomben zu bauen und andere Leute in die Luft zu sprengen, die überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun haben oder von denen sie zumindest nichts über ihre Biografie wissen. Das kann man auch nicht so lassen. Da kann man doch nicht sagen, oh, das passiert nun mal. Da muss man doch was tun. Aber was? 0331 70 97 110. Was denkt ihr?
Fritz.
Blue Moon.
Geht gleich weiter. Anne Brünen nennt sie sich, eine Norwegerin, die aber schon seit einiger Zeit in Schweden wohnt und eine sehr intensive nordische Musik macht, dabei aber immer freundlich und herzlich bleibt, wie man gestern Abend in Berlin im Kesslerhaus erleben könnte. Ihr seid beim Blue Moon auf Fritz. Wir reden über die Anschläge in Paris und was ihnen folgen wird und folgen sollte in euren Augen. 0331 70 97 110 ist die Nummer und Firas macht den nächsten, macht den Anfang dieser halben Stunde. Guten Tag.
Ja, hallöchen, hallöchen. Ja, ich wollte mal zu Anfang dieser Sache erstmal meine kleine Rede hier steht unter dem Motto Terroristen fallen nicht vom Himmel. Das ist der Buchtitel von einer algerischen Journalistin, die über den algerischen Bürgerkrieg geschrieben hat. Und ich erinnere mich hier in Bezug auf diese Debatte, ich muss dazu sagen, dieses, was jetzt in der Öffentlichkeit passiert, dieses ganze Geseier, ich kann das anders nicht nennen, geht mir tierisch auf die Nerven, weil die Leute sich jetzt hinstellen und sagen so, ja, und wir müssen die Demokratie schützen und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, hast du diesen Film gesehen, die Bader-Meinhof-Gruppe von Bernd Eichinger?
Ja, aber habe ich mal gesehen.
Ja, da gibt es eine sehr beeindruckende Szene, da ist dieser Typ Horst Herold, der Chef vom Bundeskriminalamt, der hat sich mit den Motiven der Terroristen auseinandergesetzt und der hat gesagt, wir können, es ging damals um den palästinensischen Terrorismus, wir können nicht einfach mit diesem Thema umgehen, ohne dass wir die Ursachen bekämpfen, die das Ganze geschaffen hat. Ja, also das ist, es wird immer so geredet über Menschenrechte und Demokratie und den ganzen Quatsch und dann am nächsten Tag werden wieder Waffen verkauft an so Diktatoren wie Sisi oder Saudi-Arabien, die ihre Schiiten abgeschlachtet haben und die den IS wiederum finanzieren. Ja, und jetzt stellen diese Leute, das sind dieselben Leute, die ganz fantastisch.
Firas, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber weil du so tierisch kratzt und rauscht und im Hörer, kannst du den irgendwie ein bisschen anders halten oder womöglich daran vorbeiatmen oder so?
Okay, ich muss gerade mal den Lautsprecher ausmachen. Ist jetzt besser?
Ja, ich hoffe ja. Also, Saudi-Arabien, die IS unterstützen, ja, über die nicht gesprochen wird.
Ja, genau. Deutschland zum Beispiel macht fantastische Geschäfte, Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien, so eine Gruppe wie die IS, die alle über neue Fahrzeuge, Panzer, Artillerie verfügen und so weiter, die finanzieren sich nicht selbst. Ja, aber diese Regierung, dieselben Staatschefs, die sich da heute hinstellen und sagen, ja, Demokratie ist toll, wir müssen uns gegen die Terroristen wehren und so weiter, die machen am nächsten Tag wieder Geschäfte mit diesen Leuten. Ja. Oder mit Sisi, diesem Diktator da, der in Ägypten x Leute hat erschießen lassen bei Demonstrationen. So funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Ja? Dieser Bürgerkrieg in Syrien, da sitzen schon jahrelang, sitzen die jetzt zu und gucken sich das an. Bist du noch dran?
Ja, ja.
Richtig? Mhm. Ja. Die sitzen jetzt da jahrelang und gucken dabei zu, wie dieses Monster Assad da seine Bevölkerung hinschlachtet, mit Giftgas hinmeuchelt, etc., etc. So, und wollten im UN-Sicherheitsrat was beschließen. Und warum haben die Russen dagegen gestimmt? Schlicht und einfach, es ist dieser Hafen, den die benötigen. Weil die europäischen Staaten und Amerika nicht wollen, dass Russland an die Rohstoffe im Mittelmeer rankommt. Das wird völlig ignoriert bei dieser Debatte. Und deswegen haben die nicht eingegriffen. Hm. So, jetzt meuchelt Assad das Volk nieder. Und jetzt sind plötzlich alle überrascht. Hups, wir haben Flüchtlinge vor der Tür. Hups, wir haben Terrorismus. Diese Doppelmoral kotzt mich so dermaßen an. Entschuldige, wenn ich das, ich will jetzt hier nicht.
Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, die und also so ein allgemeines Bashing finde ich immer wenig hilfreich, muss ich sagen. Denn es sind, wie ich nicht müde werde zu betonen, immer viele verschiedene Player mit verschiedenen Motiven und Haltungen im Spiel. Also die alle ist meistens falsch, weil die alle gibt's so wenig, ja, wie wir beide die alle sind.
Ja, okay, natürlich, okay, da hast du jetzt schon recht, aber ich meine letztlich, die Probleme werden so nicht gelöst werden, solange der Syrien-Konflikt nicht gelöst wird und dann kommt noch dieser Rattenschwanz von den ganzen anderen Konflikten, auch in Afghanistan und im Irak und in Palästina und so weiter, ja. Und ich meine, die haben den Irak platt gebombt wegen Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden und da steht keiner für vor Gericht. Da passiert nichts. Hm. Warum werden da keine Verbrecherprozesse gemacht? Und ich weiß auch nicht, ob diese Demokratien, ich meine, gut, ich lebe in der Demokratie, ich bin auch zufrieden damit, mit den Grundprinzipien derselben, ja. Aber entschuldigen wir, die Demokratie hat in Vietnam 3,5 Millionen Menschen umgebracht, ja. Frankreich hat in Algerien 1,2 Millionen Menschen umgebracht. Da stand nie jemand vor Gericht dafür. Und das macht viele Leute im Nahen Osten sauer. Ich habe eine palästinensische Herkunft und ich kenne die Verhältnisse da vor Ort und ich bin halt in Deutschland geboren, an der Nordseeküste. Ich hatte ein sehr schönes und friedliches und stabiles Leben. Mhm. Wenn man allerdings aufwacht mit als Kind erlebt, wie irgendwelche Fassbomben abgeworfen werden, was weiß ich, Giftgas eingesetzt wird, Freunde erschossen werden, da tickt man auch ganz anders. Dann wird man durch seine Jugend, durch seine Kindheitstraumata so brutalisiert, dass man überhaupt erst in der Lage ist, sowas wie gestern zu machen.
Das heißt also, du würdest diesen Konflikten, die es da gibt, die Kriege, die es da gibt, diese Islamisierung, die es auch gibt, die Radikalisierung, da würdest du sagen, das ist im Prinzip Verantwortung, sagen wir mal, des Westens?
Ja, ich sag mal jetzt des Westens. Ich will das jetzt nicht in so große Phrasen packen, aber ich meine, wer verdient denn an diesem ganzen Scheiß, ja?
Na Moment, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber wenn man sich überlegt, also welche Konflikte eigentlich entstehen und welche Konflikte ursächlich sind oder so, dann würde, also ohne eine Einmischung, ich weiß nicht, wie ich es mal nennen soll, also des Westens, hätte es diese Konflikte nicht gegeben, wäre es anders gewesen? Also was meinst du?
Nehmen wir mal das Beispiel Saddam Hussein, ja? Der ist jahrzehntelang, haben sie dem Waffen verkauft wie Hulle, damit er die Iraner fertig machen kann. Dann hat er sich die Ölquellen in Kuwait genommen, aber so weit reichte die Freundschaft dann nicht. Dann haben sie ihn plötzlich angegriffen. Also die haben den aufgerüstet, haben fast fantastische Geschäfte gemacht und dann gesagt, oh, das ist ja ein böser Diktator.
Ja, aber den Krieg geführt hat ja schon auch er.
Ja, nee, das ist ja schon klar, aber ohne Waffen kann man auch keinen Krieg führen.
Ja, gut, aber dann jetzt die alleinige und die Hauptverantwortung bei den Leuten zu suchen, die Waffen geliefert haben, was du völlig zu Recht in meinen Augen kritisierst und was natürlich doppelmoralisch ist, aber dennoch, also es ist ja nicht so, dass der Krieg von außen reingetragen und aufgedrängt wurde, wenn auch vielleicht die Kriegsmittel geliefert wurden.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt in langfristiger Perspektive sieht, sind viele von den Konflikten, die heute in dieser Region sind, ein Erbe des Kolonialismus, ja, von Grenzen, die nie entstanden haben und die den Leuten da aufgezwungen wurden.
Aber nicht im Nahen Osten, also in...
Nee, natürlich im Nahen Osten,
wo denn? Welche Grenzen?
Ja, die ganzen Grenzen, Irak und Syrien und diese Länder gab es vorher ja alle nicht, das sind ja alles künstliche Konstrukte. Gut, aber ich wollte jetzt auch nicht zu weit vom Thema abweichen.
Aber das stimmt ja nicht für Syrien zum Beispiel, dass das Folgen wären von irgendwelchen Kolonialgrenzen, die da mal gezogen worden wären.
Nee, in diesem Falle nicht, aber jetzt zum Beispiel bezogen auf Palästina oder so. Ja, das ist alles ein Erbe des Kolonialismus.
Palästina, ja, ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja, nee, okay, nee, ich habe ja gesagt, ich will jetzt nicht zu weit vom Thema abschweifen, ja, aber es ist zum Beispiel das Verhältnis von der Regierung einerseits zu der Moslembruderschaft in Ägypten und andererseits zu Sisi. Dieser Typ ist ein scheiß Diktator, der hat x Demonstranten erschossen lassen, lässt Leute foltern, aber wird hier in Deutschland hofiert. Das wird gefördert. Mhm. Ja, das wird gefördert. Und jetzt kommen dieselben Personen, stellen sich dahin so, oh, ja, und diese Barbaren und so weiter. Für mich sind diese Leute Barbaren. Die Leute im Vorstand bei Krauss-Maffei, bei Heckler und Koch, bei Thyssen und wie diese ganzen Firmen heißen, weil die interessieren sich nur für Profit. Und hinterher ist die Empörung groß. Oh, wir haben den Waffen geliefert, ja, und jetzt benutzen die auch noch.
Naja, da ja? musst du natürlich auch sagen, dass dann die gesamte politische Kaste, die sowas ja am Ende erlaubt, legitimiert, auch organisiert, genauso barbarisch ist dann.
Natürlich. Mhm. Was für mich ist da kein Unterschied, ob das eine Demokratie oder Diktatur heißt oder was weiß ich. Ich möchte dazu sagen, wie gesagt, was ich so gesehen habe im Nahen Osten, ja, wenn ich jetzt da aufgewachsen wäre, da wäre der Weg zum Terroristen nicht weit gewesen. Ja, hinzu kommt noch, also wie gesagt, die Bevölkerung des Irak wurde halbiert und was da noch alles gelaufen ist, in Afghanistan wurde flach gebombt und was weiß ich, und dann kommen diese Mohammed-Karikaturen dazu, ja, dann sind dann irgendwann, wenn man dann frustriert ist, das Haus ist zerstört, die Familie wurde ermordet und dann kommt so ein Typ von der IS zu dir, ja, und sagt, ja, wir sind die Guten, das sind die Bösen, hier kriegst ein Gehalt von uns, kriegst Waffen, kriegst alles zu, dann glaubt man das, Punkt.
Ja. Naja, also die Leute, aber das macht ja auch die Täter zu Opfern. Also das ist ja auch ein bisschen kurz gegriffen, oder? Und zumal es ja nicht so ist, dass im IS und unter diesen Terroristen nur schlecht ausgebildete, etwas naive Leute ohne größeren Horizont und mit abgebrannten Häusern zu Hause werden. Da sind ja durchaus gebildete Leute mit internationalen Erfahrungen dabei, die sich aber, ich weiß nicht warum, radikalisiert haben und wo man schon auch fragen muss, was haben die da eigentlich für Konstrukt hinter sich? Womit locken die eigentlich die Leute? Also inwiefern spielt auch der Missbrauch dieser Religion da eigentlich eine Rolle?
Ja, ich meine, es ist halt immer so, dass Menschen, ich weigere mich, diese Geschichten gebildet und ungebildet da reinzubringen, weil ein gebildeter Mensch kann unheimlich radikal sein, Großteil der Nazi-Kriegsverbrecher hatte einen Doktortitel, ja, und also das halte ich für
genau,
für
aber das, sinnvoll. Genau das wollte ich sagen, also dass man das nicht so abtun kann, dass das allein gibt den Leuten mehr Bildung und mehr Chancen und dann radikalisieren die sich auch nicht.
Also, nee, das hat damit weniger zu tun. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass viele Leute von der politischen Situation einfach angekotzt sind. Dass die Amerikaner eigentlich immer noch, die Amerikaner haben ja ihre Mafia da im Irak installiert und das einfache Volk hat nichts zu essen, während die ganzen Großkonzerne sich da bereichern. Das ist eine Sache, die dahin führt. Und man muss auch nicht hungernd sein, um sich dem anzuschließen, weil ich will jetzt nicht die Täter rechtfertigen, so sollte sich das auch nicht anhören, aber der Kampf für Gerechtigkeit, ja, wenn man für Gerechtigkeit kämpfen will und man sieht, die internationale Staatengemeinschaft unternimmt nichts gegen Assad und da gibt es so ein paar Jungs, die sind hochmotiviert und so weiter, das kann bei jedem Eindruck schinden. Hm.
Aber das stimmt ja auch nicht, dass sie nichts gegen Assad unternimmt. Also ich meine, die syrischen Rebellen, wer auch immer aktuell die syrischen Rebellen sind, wären ja nicht da ohne Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.
Naja gut, man kann das so und so sehen. In Libyen wurde dieser Konflikt ziemlich schnell mit der NATO beendet, aber der Punkt ist eben, Libyen hat sehr hochwertiges Öl. Und darauf will die Staatengemeinschaft nicht verzichten. Es geht also immer, sind die wirtschaftlichen Dinge ausschlagen. Sowas wird in der Öffentlichkeit natürlich nicht gesagt. Aber Syrien hat kein Öl, andere Staaten, was weiß ich, wie Ruanda und so auch nicht, wo die Franzosen teilweise auch noch Waffen geliefert haben während des Massakers, ja. Und jetzt stellen sich dieselben Leute dahin und sagen so, ja und Demokratie und das sind alles Barbaren. So einfach ist die Welt nicht.
Also, nein, aber du kannst natürlich auch nicht auf der einen Seite sagen, die Gewalt legitimieren, Verständnis für Gewalt und kriegerische Akte aufbringen und auf der anderen Seite verurteilen. Also muss man schon mit demselben Maß messen.
Nee, ich verurteile alle Gewaltakte. Hm. Bloß wir haben es hier mit zwei Playern zu tun, wenn du so willst, die vom Prinzip genau dasselbe machen. Das ist der Punkt. Deswegen, es ging ja eigentlich darum, in dieser Frage von dir jetzt darum, dass wie war die Reaktion auf dieses Medienecho, also wie wir das finden jetzt, diese Erklärungen.
Naja, also genau, also die Frage ist, was würdet ihr euch wünschen, was jetzt passieren sollte, was ist eine gute, eine angemessene, richtige Reaktion darauf und was glaubt ihr, was passieren wird?
Ja, Frieden, also was ich will, ist Frieden, Stabilität und Wohlstand und dass sich jeder das politische Regime aussuchen kann,
aber,
in dem er leben kann.
Passieren aber jetzt mal, aber mal realpolitisch. Also
realpolitisch wird gar nichts passieren.
Das wollen alle. Also wenn gar nichts passiert, dann könnte man doch auch schon fast ein bisschen froh sein, oder?
Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Also was?
Naja, also wenn man sich überlegt, dass ja ein denkbares Szenario ist, dass die kriegerischen Aktivitäten von Seiten von Frankreich mit seinen Verbündeten verstärkt werden, gegen IS, mehr Luftangriffe, womöglich noch Bodentruppen, irgendwann ein Krieg wird dort herrschen. Wir sind mittendrin. Das wird zur Folge haben, dass es in der westlichen Hemisphäre noch mehr solcher Anschläge geben wird. Also eine Spirale, die sich durchaus immer schneller gegenseitig bedingen und drehen kann.
Und ja, natürlich. Die Franzosen haben jetzt ja bei der Bombardierung von Raqqa wieder x neue Terroristen erschaffen.
Also irgendwie. Ja, aber das finde ich zu zynisch, zu polemisch, das zu sagen. Also ich meine, was
das
x neue Terroristen, also am besten schmeißen wir noch Rosen runter und dann werden sie uns irgendwann verzeihen, oder was?
Nee, das geht nicht, aber wenn man bei einer Bombardierung keine Rücksicht darauf nimmt, ob man nun ein Terrorcamp trifft oder ob man ein ziviles Haus trifft, wie das die Amis in Afghanistan gezeigt haben, wo die Familien Hochzeiten in die Luft gesprengt haben, dann erzeugt das neue Terroristen, ja.
Das mit der Hochzeit war aber nicht vorsätzlich, ne?
Ja, nun vorsätzlich oder nicht. Also ich meine, ich kann von einer Armee mit einem Milliardenbudget erwarten, dass die wissen, wen sie bombardieren.
Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob man sagt, die nehmen das in Kauf und die bombardieren mich mal so absichtlich mit, damit auch drei Terroristenführer sterben oder ob es ein Versehen war. Was nicht zu entschuldigen ist, trotzdem sind es zwei unterschiedliche Lagen. Also
ja gut, weißt du, das mein Problem ist, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der weißes Leben teurer ist als schwarzes Leben. Das ist der Punkt. Sage ich ganz offen.
Ja, zumindest auf unserem Blickwinkel, ja, bestimmt.
Ja, also das war jetzt genauso, es war jetzt heute in Facebook auch so eine Diskussion, dass zwar die Toten von aus Paris beklagt werden, aber die Toten von Beirut, da sich da kein Sau für interessiert.
Aber genau, aber genau da wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Das bin ich dir sehr dankbar, Firas, dass du es ansprichst. Das habe ich auch bei Facebook so oft gelesen, bei den Leuten, mit denen ich da verbunden bin, wo Leute sich diese Trikolore dann irgendwie ins Profilbild gemacht haben und andere Leute dann schreiben, und hier mache mal eine Libanon-Fahne und so, und wo ist denn da deine und so. Und ich dann denke, ist das nicht irgendwie total nachvollziehbar und total menschlich, dass einem diese Attentate in Paris, Standpunkt aus Berlin guckend, aus Deutschland guckend, viel, viel näher sind als die in Beirut? Also ich habe da vorhin noch mit einem Freund drüber gesprochen und habe gesagt, welcher Deutsche hat denn irgendeine Art von Bindung, Beziehung zum Libanon und zu Beirut, weißt du? Also
ja, aber
und zu Paris hat das jeder. Jeder war irgendwie mal in Paris und kennt vielleicht Leute, die haben da mal gewohnt oder die wohnen da noch oder eine Band von da. Oder wer hat denn irgendeine Connection, eine emotionale zum Libanon? Also es ist doch total menschlich, dass einem das nicht so nahe geht. Das heißt doch nicht, dass man das nicht respektiert, was da passiert ist, oder? Also, oder wenn ich noch eins sagen darf, also wenn in Kopenhagen eine Bombe explodiert, dann interessiert das in Tansania keine Sau. Und du würdest das auch nicht erwarten, dass das da jemand interessiert. Wenn aber in Kenia ein Bombenattentat passiert, interessiert das in Tansania womöglich ziemlich viele Leute.
Gut, okay, ist ein Argument, aber letztlich sind auch bei der Anzahl, ich denke mal an Ruanda, ist das auch nicht 7 Tage, 24 Stunden in der Presse gelaufen. Ja. Also so ist mein Eindruck. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, das ist irgendwie, weil das ist halt die Welt, in der wir leben. Ja. Es ist vom Prinzip, wird in der Presse der Tenor wiedergegeben, auch wenn die Presse vorgibt, frei zu sein, wird der Tenor wiedergegeben, der von der offiziellen Politik ausgeht. Wenn Frankreich jetzt meint...
Bullshit. Echt Bullshit.
Was?
Echt Bullshit, Firas. Also bis zu diesem Punkt finde ich alles bereichernd, was du sagst. Aber dass die Presse, also ich habe diese Diskussion 1000 Mal in dieser Sendung geführt und ich werde sie noch 1000 Mal führen, dass die Presse irgendwas vorgegeben bekommt und das verlautbart, ist einfach Bullshit.
Ich habe gesagt, der Tenor, also es ist jetzt nicht so, dass ich wollte damit nicht sagen, dass sie von der Politik vorgeschrieben bekommt, was ich schreiben soll. Darum geht es gar nicht. Mhm. Aber es ist, ich weiß ja nicht, also für mich wird immer auf die, ich mag diese Jungs auch nicht. Und ich meine, ich habe auch nicht nur praktizieren, man macht das. Die Christen vertreiben und Schäden abschlachten und diesen ganzen Scheißdreck. Ja, das ist nicht das gewesen, was unser Prophet gemacht hat, ja, und praktiziert hat. Und über Jahrhunderte hinweg haben alle Religionen friedlich miteinander im Nahen Osten gelebt. Aber ich zitiere Volker Pispers, wenn das Elend erstmal so groß ist, ist wieder Zeit für hohle Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Mhm. Was wollen die jetzt erreichen? Sie wollen der IS den Krieg erklären und dann bombardieren sie wieder hier und da und dann werden wieder die Araber wieder aufgebracht. Das erzeugt wieder neuen Terrorismus. Wo soll das enden? Was macht das für einen Sinn? Wenn zum Beispiel Frankreich sich irgendwann mal gesagt hätte, wie es Deutschland vor langer Zeit getan hat, wir haben einen Holocaust angezählt, wir haben Scheiße gebaut, wir entschuldigen uns, wir bezahlen Reparationen, dann wären die Banlieues in Paris auch nicht so voll mit so vielen frustrierten jungen Leuten, die teilweise, und das wurde mir von Franzosen so gesagt, ja, die einfach Opfer sind auch des französischen Rassismus. Ach, du kommst aus dem Banlieue, du bist algerischer Herkunft, tschüss, kriegst du nie einen Job. Hm. Ja? Und das ist auch eine Sache, die Terrorismus oder Radikalisierung zumindest fördert.
Ja. Ja. Also das bestimmt. Also ich meine, die Attentäter, soweit man bisher weiß, waren ja französische, belgische Staatsbürger mit einem arabischen Hintergrund. Kann man ja so sagen. Also, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt.
Also doch. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Presse im Großen und Ganzen frei ist und auch schreibt und schreiben darf, was sie möchte. Aber trotzdem bin ich in diesem Fall sehr erstaunt, dass man dann so schnell doch so viel weiß über die Hintergründe und die Verbindungen und wer das jetzt war und so und wie die hießen und wo die herkommen und wo die gewohnt haben. Vielleicht geht das auch so schnell, wenn man erstmal einen hat und dann alles checkt und die Verbindungen checkt. Aber traut man diesen Berichten? Ja, das sind alles arabische Namen und die hatten aber französische und belgische Pässe.
Ja. Und da genau liegt ja das Problem. Wenn es zum Beispiel, man sieht heute zum Beispiel das deutsch-französische Verhältnis, ja. Früher waren das Todfeinde, heute sind es Freunde. Warum sind die Freunde? Weil die beide dieselben Chancen haben. Die haben beide dieselbe Gesellschaftsstruktur, die haben beide mehr oder weniger denselben Wohlstand, Stabilität etc. etc. So macht man Frieden. Mhm. Weil Wohlstand und Stabilität kann das Kriegsrisiko, ich meine, mal ganz, wer ist denn heutzutage noch bereit, wegen Elsass-Lothringen Krieg zu führen oder so, ja, oder wegen Ostpreußen oder irgend so einem Stuss, ja. Also das ist einfach erstens die Globalisierung, also sich vernetzen und sich kennenlernen und bla bla und die Tatsache, dass sich ein Franzose genauso ein Renault kaufen kann, wie sich der Deutsche seinen Golf kaufen kann, das führt zu Frieden, das ist das Mittel für Frieden. Aber dass, wenn man eine Wirtschaftspolitik betreibt, die andere benachteiligt, und das wird seit Jahrzehnten gemacht gegenüber Afrika und anderen Ländern, das erschafft Radikalisierung, Krieg etc.
Ja, ja,
ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder?
Ja. Also stimme ich persönlich dir auch zu, dieser Dynamik. Trotzdem frage ich mich, wenn wir beim Ist-Zustand jetzt heute bleiben und uns das anschauen und jetzt, wo es diese radikalisierten, anscheinend zu allem entschlossenen Islamisten gibt, Terroristen gibt, wo das in unserer Mitte passiert ist, dass aus heiterem Himmel auf einmal da 130 Menschen abgeschlachtet werden, für nichts, wo man auch sagen muss, aus beschissensten Motiven heraus, wo man wirklich bei allem Verständnis überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, warum man sich dazu befugt fühlt, so etwas zu tun. Wie will man das jetzt beantworten an dieser Stelle? Also man kann es doch auch nicht sanft beantworten, oder doch? Wäre das dann erst recht großmütig und, keine Ahnung, weitsichtig, das jetzt sanft und vorsichtig zu beantworten?
Ja, ich würde sagen, das ist ja, erstens, die Fehler sind sowieso in der Vergangenheit passiert. Ja, also davon mal abgesehen. So, wenn es jetzt diese harte Antwort gibt, ja, das fördert nur noch den Extremismus. Mhm. So ist es eben. Die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden. Und man sollte jetzt zusehen, wenn nämlich Assad weg ist und soweit ich das überschauen konnte, konnten sich die radikalen Kräfte in der arabischen Welt nach dem arabischen Frühling in der Regel nicht durchsetzen. Ja? Wenn man jetzt, wenn man den Assad entfernt und wenn es keine Fassbomben mehr gibt und wenn es keine Giftgas mehr gibt, dann wird kein syrischer Jugendlicher sich dazu motiviert, von in eine französische Disco zu gehen und Leute abzuknallen. Warum?
Ja, aber das beseitigt ja noch nicht den IS.
Wie meinst du das?
Ja, wenn du sagst, wenn es keinen Assad mehr gibt, wenn es diese Assad-Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, diese Art des Bürgerkriegs nicht mehr gibt, dann ist ja auf der anderen Seite der IS-Krieg immer noch da. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Nein, ich wollte jetzt damit sagen, sobald Stabilität in diesen Regionen ist, wenn sich solche Leute, die sagen, hier knall deinen christlichen Nachbar ab oder knall den Schiiten ab, die werden sich nicht durchsetzen können.
Genau.
Das ist die Verzweiflung und der Frust, der die Leute in die IS treibt.
Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass IS jetzt da ist, dass IS nicht verhandlungsfähig und auch nicht verhandlungswillens ist, gibt es denn dann eine Option dazu, bevor man alle diese Register zieht, bevor man sich von mir aus diese Entwicklung anguckt, wie du sie beschreibst, ja, bevor man wirklich alles umschmeißt, man muss IS militärisch besiegen, oder? Also ich bin wirklich kein Mensch, der irgendwie für Krieg ist oder so, aber wenn man so drüber nachdenkt, wie denn sonst? Also
ja, Gegenfrage, wenn man jetzt die IS militärisch angreift, was bringt es? Wird die Gefahr dadurch, dass Terroranschläge, ich glaube, dadurch wird die Gefahr von Terroranschlägen in Europa eher erhöht.
Naja, man trocknet zumindest dieses, oder man entzieht diesem Netzwerk sein Territorium und seine Rückzugsstätte.
Ja, das ist dieses Territorium und diese Rückzugsstätte ist aber ziemlich groß. Also die Frage ist doch viel größer. Wenn man im Fernsehen die Bilder von dieser IS sieht, ja, da sieht man niegelnagelneue Autos, da sieht man Panzer. Das ist keine Guerilla-Armee wie Fidel Castro, der sich da mit 50 Mann in den Bergen und zwei Gewehren zurückgezogen hat. Die werden finanziert. Wir werden finanziert von den Golfstaaten und Deutschland macht mit allen Golfstaaten Geschäfte.
Ja.
Das ist der Punkt.
Auf der anderen Seite sind die Golfstaaten aber auch teilweise Katar, auch Saudi-Arabien Teil der Anti-IS-Allianz.
Ja, das ist offiziell. Das wird offiziell gesagt, aber ich glaube das nicht. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Bullshit ist das. Ja, offiziell, sie müssen ja auch offiziell gegen die IS sein, weil die weiterhin Geschäfte Import-Export machen wollen.
Hm.
Aber ich halte das alles für erstunken und erlogen. Ja?
Also das heißt...
Das heißt,
auf einem diplomatischen, auf einem wirtschaftspolitischen Wege IS den Geldhahn zudrehen, ist effektiver als das kriegerisch mit militärischen Mitteln Luftangriffe, Bodentruppe anzugehen.
Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich definiere das politische System, in dem ich lebe, zwar vordergründig, was mein Alltagsleben betrifft, als Demokratie, aber wir leben hier vor allen Dingen im Raubtierkapitalismus. Und es gibt eine tödliche Gefahr für dieses System und für diese Leute, die da ganz oben an den in den Vorstandsetagen sitzen. Da gibt es eine tödliche Gefahr und die nennt sich Frieden. Am Frieden verdient keiner. Da verdienen die Banken nicht dran, dafür verdienen Krauss-Maffei und Heckler und Koch nicht dran. Die wollen das nicht.
Ja doch, die würden schon gerne ihre Waffen verkaufen und trotzdem Frieden haben. Also ich glaube, das Bedürfnis nach Frieden wohnt am Ende jedem Menschen inne. Ich glaube, die fühlen sich nicht verantwortlich.
Nee, ich glaube aber, das schließt so von dir auf andere Personen. Es gibt Leute, die denken nur an Geld und Profit. Denen ist das scheißegal. Was. Die sagen sich, ja, wir verkaufen die Waffen ja nur. Wir sind jetzt ganz empört, dass wir die benutzen. Ups,
ich glaube, dass,
ja, da gibt es ja Krieg.
Meinst du, dass die Menschen so unterschiedlich sind? Ich glaube, tief im Inneren will jeder Mensch eigentlich die gleichen einfachen 3-4 Dinge, oder?
Ja,
nur die Wege, erreichen, sind womöglich irre gelaufen.
Nee. Du gehst von deinem Horizont auf, weil du wahrscheinlich morgens aufstehst, du trinkst deinen Kaffee, du gehst zur Arbeit, du triffst dich abends mit Freunden oder gehst ins Theater, hast Spaß und so weiter und du tust niemandem irgendwas. Aber nicht alle Menschen auf der Welt ticken so wie du.
Ich fürchte auch, aber trotzdem. Firas, wir quatschen uns fest. Ich könnte noch eine Stunde mit dir reden. Macht Spaß, aber Emily steht hier, sich schon die Beine in den Bauch und wartet darauf, dass sie nun endlich die Nachrichten verlesen darf.
Alles klar.
Herzlichen Dank, ja. Bis dann.
Okay,
ciao. Nach den Nachrichten haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir reden über die Anschläge in Paris und was aus diesen Anschlägen eigentlich folgt und folgen sollte. Aber jetzt gibt's erstmal das Info.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, mit der Telefonnummer 0331 70 97 110, mit der Bitte, mit dem Aufruf an euch, euch zu melden, mitzureden, mitzudiskutieren. Wir reden natürlich über das, was in Paris passiert ist am Freitagabend und über das vor allen Dingen, was jetzt folgt, was an Aussagen, an Statements gefolgt ist und was noch passieren wird, was ihr denkt, was ihr euch wünschen würdet, was ein richtiger Umgang damit ist. Also meldet euch, Matthias aus Cottbus ist der Nächste in der Reihe. Hallo nach Cottbus.
Ja, grüß dich, Hendrik. Du hattest ja jetzt nur schon einen harten Abend, was?
Warum? War doch super.
Ja, klar, ist doch super. Ist doch eine hochinteressante Diskussion. Ich muss dir ganz ehrlich mal sagen, bis jetzt hat auch noch keiner wirklich was grob Falsches gesagt. Auch nicht der Schiat. Oder Schiat?
Ja? Firas.
Okay.
Jetzt gerade vorher. Naja, richtig. Falsch, richtig. Dafür ist es ja da, diese Sendung, dass man falsch und richtig diskutiert. Also
bis jetzt war meiner Meinung nach durch die Bank auch Dirk und so weiter alles extrem gute Beiträge zu dem Thema.
Aber?
Nur, was machen wir damit, wa? Was machen wir damit? Der Dirk, der hat ja, glaube ich, ein bisschen mehr so jetzt in der Gegenwart geredet. Mein Vorredner jetzt hat sehr viel rausgeholt, was halt früher falsch gelaufen ist, womit er auch recht hat. Was können wir damit machen? Ich würde sagen, wir stehen vorm Scherbenhaufen. Es ist im Moment so, meiner Meinung nach, also ich verfolge das schon seit Ewigkeiten, also extrem verfolge ich das seit dem Libyen-Krieg, was da abgeht am Nahen Osten, also seit Libyen angefangen hatte. Und es gibt so gut wie keine Talkshow, die ich mir nicht nochmal aus der Mediathek dazu rauskrame, weißt du, also von Maybrit Illner etc. pp., die ich mir nicht dazu angucke. Und habe das bis zum heutigen Tage alles verfolgt und ich muss echt sagen, es ist irgendwie als wenn eine Riesenscheiße gebaut worden ist, die wir jetzt auf gleich nicht mal ebenso wieder hinkriegen werden. Nicht in 10, nicht in 20 und auch, ich glaube, fast nicht in 100 Jahren. Es ist einfach zu viel schiefgelaufen in den letzten 40 Jahren, würde ich fast sagen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt in so einer Welt leben, in der wir jetzt leben.
Gut, was machen wir jetzt damit an dieser Stelle? Also ich habe so am Wochenende mal drüber nachgedacht, weil es ließ ja nicht lange auf sich warten, dass Reaktionen kommen. Und natürlich müssen sich ja auch Politiker dazu verhalten. Und wenn die sich nicht verhalten würden, dann würdest du sagen, sag mal, die ist doch jetzt in der Position zu entscheiden, zu machen, zu tun. Du willst doch auch keinen Politiker, der nicht handelt, der nicht was tut. In Frankreich, man sieht jetzt so eine ähnliche Dynamik wie damals nach 9/11 in den USA. Also nicht von einer anderen ein bisschen feinfühliger und so, weil Hollande nun mal nicht Bush ist und seine Administration auch nicht die Bush-Administration, aber trotzdem, die werden verletzt, die werden getroffen, die werden gedemütigt, da verlieren Leute ihr Leben. Man steht dem hilflos gegenüber und sagt, mit uns nicht, wir schlagen zurück. Also es scheint irgendwie eine menschliche Reaktion zu sein. Ob sie politisch klug ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber wo wir vorhin mit Firas schon waren, also findest du diese militärische Option auch wirklich schwachsinnig und unsinnig und es wird nur neue Terroristen hervorbringen? Oder findest du es richtig, dass man versucht, IS zu besiegen, die Führungsstruktur, die staatsähnlichen Strukturen, die sie da aufgebaut haben und ihnen dieses Land zu entziehen?
Ich habe dazu zwei Meinungen. Also, wie du es bereits angesprochen hast, ich bin der Meinung, weil wir kurz 9/11 angesprochen haben, du musst dir vorstellen, wir haben ungefähr, 2001 war 9/11, ne? Jetzt also haben wir 14 Jahre später. Du musst dir vorstellen, bis 9/11 haben wir uns da einen riesen Ölsee förmlich durch unsere Politik ansammeln lassen. Und 9/11 hat dann der Ami quasi den Funken in den Ölsee reingeschmissen. Und dann kam zu einem ganz langsamen Flächenbrand, bis der See komplett brannte, muss dir vorstellen, bis zum heutigen Tage. Und der Brand wird immer mehr werden, wenn wir so weitermachen. Ich glaube nämlich, wenn wir militärisch gegen IS vorgehen würden, Boots on the ground, wie ja immer gesagt wird, sollten wir in erster Linie erstmal überhaupt die ganzen Leute, die da sind, fragen, ob die das wollen. Weil das Problem ist nämlich leider...
Wen genau fragen?
Genau, Hendrik. Das Ding ist nämlich, haben wir bis jetzt eine einzige Demonstration gesehen, wo in Beirut oder egal, jeder, die da gerade dort zurzeit mit dem IS kämpfen. Also da sind ja ganz viele Player da unten, die den IS bekämpfen. Und hast du bis jetzt irgendeine Demonstration gesehen in den Städten, in den Großstädten dort, wo steht, wo sie mit Plakaten rumgerannt sind, wo ist der Westen, wo ist Amerika, wo ist Europa, helft uns, wo sind eure Soldaten, kommt endlich. Ich glaube, es gab noch nicht eine einzige Demonstration da unten, wo die gebrüllt haben, wo bleiben endlich die Soldaten von uns, um den IS wegzuknallen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nee, ich glaube, aber noch nie vermisst.
Solange die da unten nicht nach uns brüllen, dass endlich hier mal Weltpolizei Europa und Amerika meinetwegen kommt und die da mal aus dem Weg schafft, habe ich die Angst, dass wir dort ein Übel beseitigen könnten, wenn wir das jetzt ohne die dort, dass sie dann wollen, machen. Weil das Problem ist leider, wenn du dir mal nur googelst, Freie Syrische Armee, tun wir mal so, ja, also die, was man sagt, die Moderaten, dann wirst du feststellen, dass unter der Freien Syrischen Armee 16 bis 20 verschiedene Armeen kämpfen. Und dann kannst du...
Es sind 3000 Gruppen insgesamt, die in Syrien kämpfen.
Und dann drückst du da drauf und guckst dir mal an, was die für eine Forderung haben. Und ich habe mir das mal so teilweise angeguckt, da sind welche, die nennt sich die Islamische
Front. Ja, da sind auch Islamisten, da sind auch Islamisten mit bei, natürlich. Genau. Aber andere sind andere Islamisten sozusagen pragmatische Islamisten, ja, wenn man so möchte.
Pragmatische Islamisten, die einen Gottesstaat ausrufen wollen. Und zwar, wenn ISIS weg ist, dann wollen die ihren eigenen Gottesstaat ausrufen. Was macht man dann? Also
ja, aber was kann das, kann das ein Argument dafür sein, IS jetzt weiter gewähren zu lassen?
Nein, eben nicht. Das Schlimme ist ja leider...
Mein Gott, ich will ja auch nicht in so eine Kriegstreiber-Rhetorik verfallen.
Macht ja gerade meine Zwiegespaltenheit auf. Ich habe ein bisschen Angst. Wir müssten die da unten fragen. Im wahrsten Sinne des Wortes fragen. Wollt ihr, dass wir IS wegklatschen und dann macht ihr den Rest wieder unter euch aus, was wahrscheinlich einen weiteren Krieg bedeuten wird? Dann wird Al-Nusra weiterkämpfen gegen Al-Shabaab und wie sie nicht alle heißen, die da unten sich prügeln. Jeder hat ja die Freie Syrische Armee prügelt sich damit Al-Nusra, aber ISIS ist ja erstmal weg. Weißt du, dann müssen wir wieder warten, wer ist jetzt von denen da der Schlimmste? Ist jetzt Al-Nusra schlimmer als die Freie Syrische Armee, die da noch übrig geblieben ist? Und dann kommt dann irgendwann mal die Freie Syrische Armee zu uns und sagt, könnt ihr aber bitte noch Al-Nusra wegklatschen, weil die sind ja eigentlich auch ganz schön schlimm. Weißt du, und wir haben da unten einen Scherbenhaufen. Es ist so, es ist ein Scherbenhaufen.
Also, aber vielleicht bin ich jetzt naiv, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob jemand, sagen wir mal, sich vorstellt, aus Syrien ein islamisches Land zu machen mit einer, keine Ahnung, Scharia-Rechtsprechung und so. Das ist ja schon ein Unterschied dazu, ob jemand generell der Meinung ist, dass alle anderen, die nicht nach den eigenen Glaubenssätzen leben, Ungläubige sind und abgeschlachtet gehören. Also ja, was ich sagen will ist, auch wenn das jetzt so klingt, aber Islamist ist ja auch nicht gleich Islamist.
Aber das Problem ist, auch wir haben dann gleich den nächsten Bürgerkrieg womöglich, weil wir haben da unten immer noch 9 Millionen oder ich glaube 6 Millionen Alawiten, die vielleicht gar kein, weil die sind säkular, die haben dann vielleicht gar keinen Bock auf den islamischen Staat und dann gehen die ehemaligen Assads, wie die ehemaligen Husseins quasi, auf die Straße und bewaffnen sich gegen dann meinetwegen die da den Gottesstaat ausrufen wollen, der aber eher moderat ist, ja, also tun wir mal so, jetzt ruft da einer moderaten Gottesstaat aus, dann haben wir aber da immer noch 6 Millionen Alawiten und Christen, die keinen Bock haben auf den Gottesstaat und dann sagen, ey, Moment mal, wir wollen aber ein säkulares Syrien und schon haben wir den nächsten Bürgerkrieg. Weißt du, was ich meine? Hm. Wir haben echt ein Wahnsinnsproblem da unten.
Der Bürger, aber ja. Das Problem ist aber, dass der Krieg von des IS ist ja kein Bürgerkrieg mehr, sondern das ist ja ein Krieg, der sich im Prinzip gegen alles richtet, was in ihren Augen ungläubig ist. Und wenn sie die Macht, wenn sie die Macht dazu hätten, also soweit ihre Macht und ihre Möglichkeiten reichen, soweit gehen sie. Und ja, ob sie die Macht jetzt auf der Sinai-Halbinsel zeigen, in Syrien, Irak oder auch in Paris, was geht, wird gemacht, oder? So ist der Eindruck. Das ist ja jetzt, geht ja weit über diesen syrischen Bürgerkrieg hinaus.
Ja, eben, IS hat halt nun mal in jedem Land den Krieg erklärt und die verfügen vielleicht nicht über Marschflugkörper, aber die verfügen über Menschen. Also die brauchen keine Marschflugkörper, die 1000 Kilometer weit fliegen, um Paris zu treffen. Die haben einfach mal die Menschen am Start, die dann einfach mal sich in die Luft sprengen, wie so ein Marschflugkörper im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben eine andere Waffe. Aber wenn wir IS weg haben, haben wir trotzdem, also ich sag mal, wenn wir jetzt in den IS in Syrien rein so die Köpfe wegschlagen, also die Anführer etc. pp., es ist ja trotzdem noch lange nicht IS aus den Köpfen. Und dann haben wir trotzdem noch die Anhänger, die übrig geblieben sind hier in Europa, die dann sich sagen, okay, jetzt haben wir da vielleicht meinetwegen Syrien wieder vom IS befreit. Irgendeine Partei hat sich da unten durchgesetzt, aber trotzdem haben wir ja die Anhänger, die sich schwer radikalisiert haben, die dann hier sitzen und sich sagen, so, okay, meine Leute da unten sind weg, was mache ich? Reise ich jetzt nach da unten oder mache ich jetzt einfach mal doch nochmal ein Exempel und sprengen mich irgendwo in der Luft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Teufelskreis.
Noch einmal, Matthias, eine Frage zur Rolle Deutschlands in dem Ganzen, bevor dann der Mario auch noch drankommen soll vorm Ende der Sendung. Hältst du es für denkbar, nach allem, was bis jetzt so aus Frankreich geäußert wurde, dass Frankreich doch noch darauf drängen sollte, einen NATO-Bündnisfall auszurufen, wie die USA es nach 9/11 getan haben und dann Deutschland noch mehr auch militärisch mit im Boot sitzen müsste, als es bisher der Fall ist?
Ich hoffe nicht, sagen wir es mal so. Also dafür ist jetzt in den Nachrichten noch nicht genug rumgekommen, weil bis jetzt war es bloß viel Ausgerufe. Also, aber bis jetzt hat sich ja, also ich denke mal, wenn er was gemacht hätte, dann hätte er wie Bush wahrscheinlich sofort losgelegt. Also ich glaube nicht, dass es zum NATO- bzw. Bündnisfall kommen kann, weil dann wäre auch die Türkei involviert und die Türkei teilt sich die Grenze direkt mit dem Islamischen Staat. Es ist so. Guck dir eine Karte an, da wirst du sehen, der Islamische Staat steht direkt neben der Türkei. Was nichts anderes bedeuten würde für die Türkei, dass die dort einrollen müssten. Und ich glaube, Hollande ist schlau genug, das nicht zu machen, weil sonst würde Hollande nur durch den Bündnisfall Ausruf und der würde meinetwegen durch die Bank durchgehen. Damit wäre nicht nur Frankreich und Deutschland beteiligt, sondern alle. Und dazu zählt auch die Türkei. Und da würde dann der Erdogan wahrscheinlich zum Hollande gehen, beziehungsweise die werden sich vorher ein bisschen telefonieren und Hollande wird dem Erdogan anrufen und wird sagen, Erdogan, wie sieht's aus, darf ich Bündnisfall ausrufen? Dann würde der Erdogan definitiv sagen, auf keinen Fall, Alter, wenn du das machst, dann trete ich aus der NATO aus. Und dann wird der Ami kommen und wird sagen, Moment mal, die Türken brauchen wir aber. Und somit wird Hollande definitiv, das bin ich mir, also wenn ich es ganz logisch überlege, aufgrund der Türkei wird er nicht den Bündnisfall ausrufen und dementsprechend wird Deutschland nicht in diese Schwulitäten geraten. Keine Ahnung, wie du das nennen willst.
Die Meinung von Matthias aus Cottbus. Ich danke dir dafür.
Ja, ich danke dir auch.
Bis dann, tschüss.
Schönen Abend noch.
Bevor gleich Babette Conradi mit dem Night Flight euch 2 Stunden lang durch die Nacht rockt und bast, noch die Meinung von Mario, der im Auto sitzt und schon ganz schön lange wartet. Und bei der Polizei ist Mario, das darf ich vielleicht vorwegnehmen. Grüß dich.
Hallo.
Mario, viel Zeit ist nicht mehr, aber ein paar Minuten für dein finales Statement zu allem, was gerade diskutiert wurde, zu dem, worum es dir ging, es soll gestattet sein.
Also ich muss sagen, wie der Kollege vor mir schon sagte, viele haben recht mit einigen Sachen, was sie so geäußert haben gerade, dass es vieles auch hausgemacht ist, eben durch die Amerikaner, weil sie auch alle wegbomben und dann eben Scherbenhaufen hinterlassen. Hat er ja recht, der eine Kollege. Aber kommen wir auf Deutschland zurück. Deutschland ist meiner Meinung nach, wenn das bei uns passieren sollte, nicht so gut darauf vorbereitet und auch nicht so wahrscheinlich spontan und freudig, gleich mal den Ausnahmezustand sowas aufzurufen. Weil unsere Armee teilweise ja auch eben immer zu Hause ist. Ne? Wochenende fahren die alle nach Hause, sind Kasernen meistens leer, was man immer so hört von den bekannten Verwandten und so. Das ist, glaube ich, bei uns das Hauptproblem, dass wir teilweise nicht darauf vorbereitet sind, wenn bei uns sowas, so wie jetzt in Paris passiert, an mehreren Stellen
wie kann man,
nicht so...
Ja,
bitte, sag was.
Also finde ich, habe ich ehrlich gesagt, ich persönlich überhaupt gar keine Zahlen, Fakten, Grundlage, um das zu beurteilen oder da mitzureden, ob wir darauf vorbereitet sind. Und ich frage mich allerdings, wie man auf sowas vorbereitet sein möchte oder sein könnte überhaupt.
Ja, man kann, man verhindern kann man das hundertprozentig nicht, das steht fest. Aber eben die ganze Politik bei uns teilweise, ich rede mal jetzt von Berlin, wo ich arbeite, ist ja immer dieses Sommerloch, wir haben zu viele Beamte, es muss reduziert werden, Geld gespart werden, wie auch immer. Und wenn was passiert, sind immer ganz wenige, die dann sagen, ja, wir brauchen doch mehr Sicherheitsleute, aber die muss man einstellen. Und wenn man ein paar Jahre lang keine ausbildet, die anderen, die neuen, die dann ausgebildet werden, die brauchen auch ein paar Jahre, um dann die Erfahrung zu haben und. Das kommt dann eine Kette, wo man dann sagt, es sind einfach zu wenig Polizisten. Wie der eine Anrufer sagte, er hätte auch gern mal irgendwo einen Streifenwagen nur an der Seite, der eben guckt, mit den Leuten redet, rumläuft. Es wird ja jetzt langsam wieder angefangen, ne, diese Sache wieder aufleben zu lassen mit den Kontaktbereichsbeamten und was es alles sowas gab, wurde ja auch alle teilweise eingestampft. Aber es ist eben eine Zeit vergangen, sag mal, wo eben nichts gemacht wurde und das holt man nicht mit 300 Leuten, die man jetzt neu ausbildet, die auch erst 3 Jahre lernen müssen, nicht gleich wieder raus. Ne?
Okay, vielen Dank dafür, Mario. Also mehr Polizei würde auch mehr Sicherheit schaffen, wurde aber, so deine Meinung hier, über Jahre versäumt, mehr Polizei auszubilden und zur Verfügung zu stellen. Wir sind am Ende der Sendung. Ich danke dir, Mario.
Alles klar, ciao.
Ciao, tschüss. Henrik Schröder sagt, schöne Nacht euch noch. Wir hören uns wieder nächsten Montag ab 22 Uhr. Da reden wir dann auch über etwas Ähnliches. Da reden wir dann darüber, wie es eigentlich passieren kann, dass junge Männer, dass junge Menschen aus unserer Mitte sich derartig radikalisieren, wie das bei einigen passiert. Interessanten Studiogast dazu dann auch mehr nächsten Montag ab 22 Uhr. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.